Herzlich willkommen zur 39. Episode des Allgäuer Geocaching Podcasts. Hier spricht die Allgäuerin Dotti und am anderen Ende sitzt der Marco, unser Nordlicht, der das bisschen mehr in diesen Podcast bringen möchte. Hallo Marco.
Ja, genau. Hallo Dotti, moin.
Wie geht's dir?
Ja, mir geht das wunderbar, du. Und dir?
Ja, wunderbar. Wir haben ein bisschen Frühling jetzt und das treibt einen langsam wieder raus. Ich muss allerdings zugeben, ich war die letzten 4 Wochen nicht beim Cachen. Ich schäme mich dermaßen. Ich mache einen Geocaching-Podcast und war nicht beim Cachen. Oh Gott.
Das geht ja gar nicht. Nee, bei uns hier oben war aber tatsächlich auch mal ein bisschen Frühling, ein bisschen Sonnenschein, schöne Tage. Da kommt man mal wieder raus.
Schön. Ne? Das heißt, du hast heute ein bisschen mehr zu erzählen.
Ja, aber auch. Ja, schauen wir mal.
Gut, ich hoffe, dass meine Stimme heute durchhält. Ich merke schon, sie sackt wieder weg. Ich bin ein bisschen angeschlagen, aber das kriegen wir schon irgendwie hin. Wollen wir gleich mit den Kommentaren einsteigen?
Ja, lass uns mal gleich mit den Kommentaren anfangen, ja.
Jo, es gab eine ganze Menge an Kommentaren und die meisten haben sich eigentlich darauf bezogen, dass Christian uns verlassen hat und stattdessen eben einen Nachfolger bekommen hat, nämlich dich, lieber Marco. Und da haben viele gesagt, dass es wirklich schade ist, dass Christian nicht mehr da ist, aber sie freuen sich natürlich auf die Zeit mit dir jetzt und wünschen dir auch alles Gute und viel Spaß hier beim Podcast. Und ja, sie finden es halt toll, dass es weitergeht und eben der Podcast nicht eingestellt wird. Deswegen mal ganz herzliches Dankeschön für euer Feedback. Das ist mir wirklich sehr wichtig, dass ihr das uns zukommen lassen habt und da bin ich wirklich sehr froh drüber. Es gab aber auch noch, ja, Entschuldigung.
Ja, ich wollte gerade sagen, ich bin natürlich auch ganz froh, dass das relativ gut ankommt mit dem Nordlicht dabei. War ja nicht so ganz klar bei dem Allgäuer Geocaching, aber ich denke mal, das passt schon. Und für Christian haben sich alle fein bedankt. Wunderbar, ne?
Genau. Und vor allem der Dirk hat sich sehr gefreut, dass ich jetzt Verstärkung aus dem Norden bekommen habe. Der schreibt nämlich in seinem Kommentar schon mal gleich Moin. Als Fur-Fan und so mit dem Norden verbunden freue ich mich, dass Marco jetzt fest im Team ist und ich dadurch mehr aus der zweiten Heimat erfahre. Beim Thema kostenpflichtige Events sagte Marco, dass es ja auch reicht, wenn man welche vor dem Restaurant trifft, die da rauchen und man kurz Hallo sagt, man hätte dann ja auch am Event teilgenommen. Laut Guidelines ist das wohl leider so und aus Ownersicht muss ich sagen, ist das schade. Wir machen Events bei uns zu Hause, die auch immer recht schnell ausgebucht sind. Jemand aus dem Hauptfeld fragte uns, ob sie statt mit angemeldeter Person A auch Person B mitbringen dürfe, die aber bisher noch gar kein Villa-Tent gelockt hatte, also nicht auf der Warteliste stand. Wir sagten natürlich, dass dies für die Cacher auf der Warteliste unfair wäre und dass das nicht ginge. Am Eventabend begleitete Person B die Person, die uns die Frage gestellt hatte, sprach 3 Minuten an der Haustür mit mir über einen unserer Wehr-Ergos und lockte dann ein Attended. Wie gesagt, leider Guideline-Konform, aber es hatte doch Unruhe in den Abend gebracht und einige haben sich darüber geärgert. Freue mich auf die nächsten Folgen. Liebe Grüße, Dirk. Ja, das war das Thema, was wir in der letzten Folge hatten, dass eben kein Logbuch mehr ausliegt und dass man eigentlich nicht keine Anwesenheitspflicht hat und eigentlich nur kommen bräuchte, sich sehen lassen müsste, eine Zigarette rauchen und wieder weggehen könnte und schon wäre man dran gewesen, dabei gewesen.
Der Lucky Joe schrieb auch, dass da dass Ghost Locks halt Tür und Tor geöffnet sind dadurch, gerade bei Events, ne? Ich verstehe mal nicht, warum die Leute das machen. Ich klingel doch nicht bei einem an der Tür, der hinten auf dem Hof ein Event feiert und lockt nach dem in den Tent lockt. Nur, das ist doch wirklich nur Punkt abgreifen, oder? Das ist doch nicht anders zu erklären. Aber.
Das sind die Regeln von
laut Regeln ist das okay.
Ärgerlich, aber nicht zu ändern. Leider.
Ja.
Ja, das war, wie gesagt, nur ein exemplarisches Beispiel von unseren Kommentaren, die wir bekommen haben. Aber wirklich herzlichen Dank dafür. Ihr habt wieder viel Input mitgebracht. Herzlichen Dank.
Ja, dann kommen wir gleich zum nächsten Punkt,
ja,
oder?
Würde ich sagen, steigen wir voll wieder ein. Wir haben viel nachzuholen in dem einen Monat.
Ja, und zwar haben wir den Christian, der uns mal wieder so ein bisschen über den HQ-Podcast berichtet. Das hat er uns wieder aufgesprochen. Weiß nicht, soll ich das gleich mal einspielen, Dotti, oder?
Gerne.
Ja? dann lege ich mal los.
Danke. Und hier ist wieder der Oboman. Ich habe für euch wieder reingehört in den HQ-Podcast. Ich grüße euch. Hallo Dotti, hallo Marco und hallo liebe Hörer. Will kurz von dieser Episode berichten. Hauptthema war hier das Abschalten der Classic-App und das Weiterausbauen der sogenannten Intro-App, wie sie momentan wohl noch heißt. Bevor es damit losging, gab es kurze Informationen. Zum einen die Abstimmung über den Ape-Cache, also diesen wiedergefundenen Container, davon hatte ich berichtet, endet in Kürze. Wer da noch teilnehmen möchte, kann das tun. Da soll also abgestimmt werden, was soll mit diesem Container stattfinden. Und dann wurde auch noch darüber berichtet, dass es für den Dönerstag ein Souvenir dieses Jahr gibt. Er hat es sehr nett ausgesprochen, amerikanisch eben, aber Dönerstag ist ja eher ein verdeutschtes Wort oder deutsches Wort. Ja. Also Dönerstag-Souvenir gibt es dieses Jahr. Wer einen Dönerstag attendet, kriegt ein Souvenir. Ja, dann geht's darum, die Classic-App endet am 23. März 2017, wenn diese Episode erschienen ist vom Allgäuer Geocaching Podcast, ist dieses Datum bereits verstrichen und die App wird nicht mehr funktionieren. Es waren als Gesprächspartner Ben Hewitt und Brian Roth da. Ben Hewitt ist für die Mobile Apps zuständig und Brian Roth ist einer der Präsidenten von Groundspeak. Er ist von Anfang an mit dabei und selber begeisterter Geocacher, hat zusammen mit seiner Frau über 10.000 Funde bereits. Brian hat ein bisschen berichtet, wie es mit der Classic-App losging. 2008 kam sie auf den Markt, denn kurz davor, 2007, ist das erste iPhone auf den Markt gekommen. Und da ist nun das bezeichnete Features, dass es hier also um Apps geht. Und es gab den Brian McLaughlin, der sich dachte, Mensch, da könnte man auch eine App für Geocachen schreiben. Er hat diese App geschrieben, dass sie also fürs iPhone funktioniert, und hat sie dann Groundspeak angeboten. Und die waren also sehr verwundert und auch sehr interessiert, denn bis dahin hatte man hauptsächlich die Webseite entwickelt, so dass man eben auf der Webseite Caches runterladen kann in Pocket Queries oder einzeln, die dann aufs Garmin-Gerät lädt und damit cachen geht. Und nachdem also das iPhone doch sehr erfolgreich war und das ein neues Zeitalter der Smartphones eingeläutet hat und dieser Umgang mit Apps, ist man also daran nicht dran vorbeigegangen und man hat also diese App sozusagen mit angenommen oder gekauft, um eben Geocachen auch auf dem Handy möglich zu machen. Problem war allerdings, da wurden $10 dafür verlangt, für das Runterladen dieser App. Das war zu dem Zeitpunkt und es ist auch heute noch sehr viel Geld, denn die meisten anderen Apps waren immer so um den $1. Es war also von Anfang an ein Problem, aber dieses Geld musste wohl reinkommen, damit man eben von Brian McLaughlin diese App benutzen kann. Nach und nach wollten sie im Geocaching Headquarter diese App natürlich auch weiterentwickeln, verbessern. Das wurde aber zunehmend schwieriger, weil sie ja selber den Code nicht geschrieben haben, weil sich die Technologien erneuert haben, der Code dann sehr schnell quasi veraltet war. Und es hat also dreimal so lang gedauert, an dieser App etwas zu basteln, als wenn man an einer neuen, eigens geschriebenen App etwas umprogrammiert. Und so zeichnete sich schnell ab, dass die alte App also irgendwann auslaufen wird und die neue hauseigene App vorangebracht wird. Es gab auch Beschwerden von Premium-Cacher, die also gesagt haben, ich zahle da $30 im Jahr und dann soll ich auch nochmal für eine App zahlen und das auch noch recht viel. Damit waren viele nicht einverstanden, haben gesagt, wenn ich Premium-Member bin, dann möchte ich alle Funktionen nutzen können und da gehören Apps auch mit dazu. Man hat dann die API, also diese Datenschnittstelle, für andere Entwickler immerhin freigegeben. Ihr wisst, es gibt mittlerweile Apps von ganz anderen Entwicklern. Die brauchen aber dann den Zugang und die Erlaubnis für diese Schnittstelle. Dieser Zugang ist auch kostenlos. Das heißt, die App-Entwickler müssen dafür auch nichts bezahlen. Und damit hat man also einen ersten Schritt getan, um eben Cachen auf dem Handy möglichst breit möglich zu machen. Trotzdem wollte man die kostenlose eigene App entwickeln und die erste Motivation war für Neucacher, das zu entwickeln. Diese App sollte sehr einfach sein, damit man eben, wenn man da auf dem Smartphone das runterlädt, recht schnell ins Geocachen eingeführt wird. Es soll auch Das wurde etwas später entwickelt. Ich bringe es aber jetzt schon den neuen Cachern. Die sollen nicht gleich vor den Kopf gestoßen werden, indem sie besonders schwierige Caches sehen. Das ist der Grund, warum also eine Beschränkung stattfindet, wenn man nur Member ist. Man sieht also nur 1,5 Schwierigkeit, 1,5 Terrain. Alles, was darüber hinausgeht, sieht man nicht. Man möchte nicht, dass jemand neu anfängt und dann schon auf eine 3-3 oder eine 5-5 stößt und damit also schon seine Schwierigkeiten haben wird und dann vielleicht ganz schnell vom Cachen wieder ablässt. Man ist allerdings mit dieser Lösung auch nicht absolut zufrieden. Sie wissen, dass es keine ideale Lösung ist. Es gab auch andersrum dann wieder Meinungen, dass jemand sich die App runterlädt und vielleicht gerade in den USA irgendwo weit draußen wohnt und dann mal schaut, was für Caches gibt's dann hier und findet dann vielleicht nur eine oder zwei Dosen auf der Landkarte und sagt, das ist ja mickrig, also dafür möchte ich nicht $30 zahlen. Und das sind also Probleme, mit denen sie also auch zu tun haben. Und woran sie noch arbeiten wollen, um das Ganze zu verbessern. Ja, in dieser neuen App sollen nach und nach mehr und mehr Funktionen eingebaut werden. Aktuell arbeiten sie an der Verbesserung der Field Notes, dass also Field Notes übertragen werden können. Im neuen Update wird es dann auch nicht mehr Field Notes, sondern Drafts heißen. Ganz komisch geschrieben, Drought mit D-R-A-U-G-H-T-S, Drafts, das heißt eben nichts anderes wie Entwürfe. Also es heißt nicht mehr Field Notes, sondern Drafts. Und da kann man dann seine Notizen machen und kann die dann eben auch hochladen. Und wenn man dann zu Hause am Computer sitzt, kann man sie dort lesen. Genauso wie persönliche Cache-Notizen, die man einbauen möchte. Das Hochladen von Bildern und das Einbauen von Bildern, solche Dinge, an denen wird aktuell gearbeitet. Wie sieht es aus, wenn über Verbesserungen gesprochen werden soll? Das war die Frage des Moderators an die beiden, die da am Tisch saßen. Und die sagen, sie bekommen Feedback aus der ganzen Welt. Man glaubt nicht, aus welchen Ecken der Welt da Nachrichten kommen und wo also überall gecached wird. Sie sind da also sehr überrascht darüber. Und das muss alles erstmal gesichtet werden und diskutiert werden. Dazu gibt es dann eigene Benutzertests, die sie starten. Es gibt Umfragen unter Cachern, die sie starten zu diversen Situationen und Problemen. Und das ist eine ganze Menge an Informationen, die sie auf dem Tisch haben, um dann darüber zu diskutieren, was braucht ein Cacher, was ist das Top-Problem, was gerade momentan gelöst werden soll. Und wenn sie das rausgefunden haben, dann wird das bearbeitet und andere Dinge, auch wenn man sie schreibt, müssen eben dann doch erstmal liegen bleiben.
Jetzt muss ich dich mal unterbrechen, Christian. Am Schluss hat Brian war es, glaube ich, noch eine fast flammende, eine so typisch amerikanische Rede über die Firma, also über Groundspeak gehalten.
Ja, also hier berichtet er also eben nochmal ganz begeistert von ihrer Firma und wie sie dahinter stehen und wie sie alles besser machen wollen und Win-Win-Lösungen finden wollen. Die Firma gibt es seit 16,5 Jahren. Sie haben mittlerweile 75 Angestellte. Sie sind sehr stolz darauf. Sie sind stolz auf die robuste Webseite, die gut funktioniert. Sie freuen sich sehr, dass so viele Abenteuer erlebt werden und so viele Geocacher in der ganzen Welt Spaß an diesem Spiel haben. Und sie wollen trotzdem alles noch besser machen und verschreiben sich also wirklich ihrer Arbeit zugunsten aller. Ja, was passiert oder was ist passiert, als die Classic App am 23. März abgeschaltet worden ist? Ist die Schnittstelle zur API wurde also gekappt. Es werden also keinerlei neue Daten mehr auf dem Handy landen können über die Classic App. Die Classic App, wenn sie noch drauf ist auf dem Handy, funktioniert noch so wie sie ist, aber eben nur offline. Das ist auch für viele ganz wichtig, denn viele haben Offline-Daten auf diesen Apps, also irgendwelche Notizen, Wegpunkte, Koordinaten, die man selbst herausgefunden hat, eingetragen hat und. Das ist noch ein Problem, diese Daten auf die neue App zu übertragen. Die meisten werden also nach und nach das vielleicht erstmal händisch machen oder selbst irgendwie einen Trick finden, wie man diese Daten sichern kann. Aber auch da arbeitet man darum, dass es vielleicht mal eine Möglichkeit gibt, diese Daten zu übertragen. Am Ende dieser Folge hat man nochmal gesagt, dass man die Classic-App schon sehr, sehr mochte, dass man sie geliebt hat, so wie sie es im Amerikanischen sagen, aber dass es kein Weg dran vorbei führte, diese jetzt aus den genannten Gründen abzuschalten. Ja, das war so ein bisschen die Essenz. Hab's versucht, nicht so lang zu machen. 10 Minuten sind's wieder geworden. Ich wünsche euch noch viel Spaß weiter bei dieser Sendung. Und wenn's wieder was Neues aus Amerika gibt, dann melde ich mich gerne wieder. Macht es gut. Ciao, der Auberman.
Ja, das hat er wieder total super gemacht. Klasse.
Ja, hat er wieder sehr umfassend erklärt, ne?
Ja, und er hat mich gebeten, dass ich eine kleine Korrektur mache. Denn die Abstimmung über den Apecache, die ist nämlich inzwischen schon vorbei. Also das läuft nicht mehr. Die Wahllokale sind sozusagen geschlossen. Und das Ergebnis steht auch schon fest. Und 61% haben sich dafür entschieden, dass der Cache wieder zurückgelegt wird und reaktiviert wird. Und jetzt hat Groundspeak verlauten lassen, dass dieser Cache am 19. August 2017 im Rahmen eines Mega-Events in Washingtons Iron Horse State Park wieder zurückgelegt werden soll. Und Groundspeak hat geschrieben, dass es über 10.000 Teilnehmer waren, die dafür gewotet haben, und sie waren darauf sehr stolz. Jo, das also als Nachtrag vom Christian. Er hat dann noch erzählt, dass die Classic-App jetzt langsam abgeschaltet wird. Ich nutze sie eigentlich viel zu selten, um damit reden zu können. Aber ehrlich gesagt, an die neue App habe ich mich noch nicht so richtig gewöhnt. Und mir tut es schon leid, dass sie jetzt weg ist.
Ja, ich habe die App auch noch nie genutzt. Ich habe noch nie eine offizielle Geocaching-App auf meinem Handy gehabt. Also als Android-User hat man, glaube ich, dieses CGeo. Das kennst du, glaube ich, bestimmt auch. Ne? Das haben die meisten irgendwie drauf. Das ist kostenlos und da kannst du wirklich alle Funktionen sind da nicht gegeben. Also das habe ich bis jetzt immer genutzt und eigentlich ja, cache ich halt mit dem Garmin. Ich bin so ein Garmin-Liebhaber da. Ich weiß, heutzutage geht's im Handy auch schon ganz gut, aber Handy ist für mich immer nur so eine Notfallsituation oder wenn ich irgendwo spontan mal irgendwo eine Dose nehme, weil ich irgendwelche Wartezeiten irgendwo habe oder so. Ansonsten bin ich lieber mit meinem Garmin unterwegs.
Ja, ist auch wesentlich robuster und gut, Genauigkeit ist, glaube ich, inzwischen schon sehr gut von den Smartphones. Aber ich mag es halt auch lieber, mit dem Garmin umzugehen, auch wenn es mal runterfällt oder so oder mal nass wird. Das ist schon angenehmer. Ja, was hat er noch erzählt, der Christian? Er hat unter anderem erzählt, dass sie sehr stolz über ihre Website gesprochen haben, über ihre 75 Angestellten. Und ja, da ist auch deutlich geworden, dass es sich wirklich um eine Firma handelt, die damit auch ihr Geld verdient. Und das sollten wir uns vielleicht ab und zu mal bewusst machen, dass da wirklich auch Geld verdient werden muss. Und deswegen vielleicht auch der Preis, der da gerechtfertigt ist für die 10 Euro oder 10 Dollar teure App, finde ich. Also ich finde das gar nicht so schlecht, dass für Qualität auch bezahlt wird. Aber sie sollten halt langsam mal nachlegen und wirklich weiterentwickeln. Und das ist in meinen Augen ein bisschen sehr ja langsam irgendwie, habe ich das Gefühl.
Ja, wie gesagt, ich kann da bei der App jetzt nicht wirklich mitreden irgendwie. Ob die jetzt gut ist oder nicht, keine Ahnung. Aber ich finde auch nur, wenn man jetzt eine extra App hat dafür dann und das kostet halt was, weil die da entwickelt wird, dann ist das halt so. Ich finde, das kann man jetzt nicht mit dem normalen Mitgliederpreis da irgendwie verrechnen, oder? So.
Ja, da hängt eine ganze Menge dran. Da hängt die Homepage dran, da hängen, ja, wie gesagt, 75 Familien dran. Ja. Also, dass da ein bisschen was bezahlt wird und dass das Ganze kommerziell ist, das sollten wir uns langsam bewusst machen. Also ich kenne das jetzt aus den Anfangszeiten, wie wir uns sehr darüber aufgeregt haben, wenn irgendwas kommerziell vermarktet wurde. Aber wir müssen uns immer wieder bewusst machen, das ist eine Firma auch. Wenn sie sehr, sehr viele ehrenamtliche Mitarbeiter hat, die dort Tag ein, Tag aus unsere Caches prüfen und freischalten, trotzdem sitzen da eben auch Menschen, die damit ihr Geld verdienen. Ja. Jo, vielleicht eine ganz gute Überleitung zum nächsten Thema, denn das ist auch sehr kommerziell und beherrscht ja zurzeit auch die Szene, die sich darüber halt unterhalten, was das jetzt schon wieder ist. Es geht um die Home Tags. Und wer den Newsletter von Groundspeak abonniert hat, der wird davon sicherlich was mitbekommen haben. Es ist wieder eine Trackable Promotion ins Leben gerufen worden. Und so etwas gibt es in den USA schon länger. Und die älteren Cacher unter uns, die erinnern sich vielleicht noch an dieses Jeep 4x4, das damals durch die Podcast-Szene gegangen ist. Und sowas Ähnliches ist jetzt wieder ins Leben gerufen worden. Und zwar gibt es seit dem 20.10. in Hannover diese Trackable Promotion, Und das ist entwickelt worden von Geotour und Geheimpunkt.de. Geheimpunkt.de ist eine junge Firma mit zwei jungen Geocachern, die eben Geocaching vermarktet und professionell betreibt und auch Geocache-Touren legt und eben an den Mann bringt. Also so ähnlich wie wir es auch von Jochen Schweizer und Co. kennen. Es gibt ja immer wieder mal Menschen, die damit ihr Geld verdienen können. Und diese Kooperation hat nun 500 kostenlose Trackables auf den Tisch gelegt und ein Teil davon ging schon auf der Cebit über den Tisch und jetzt sollen auch noch 20 Döner-Events in den Genuss dieser Trackables kommen. Und da läuft, wie gesagt, im Moment eine Riesen-Promotion und wir werden vermutlich auch dabei sein. Wir, das ist das Team Dotti Groß, denn wir veranstalten am 13. April in Kempten einen Dönerstag und dort eben werden auch diese Trackables ausgelegt werden. Wir haben uns dann überlegt, wie wir das behandeln sollen. Wir sind sehr, sehr neugierig auf diese Promotion. Wie ich gerade eben gesagt habe, ich habe mich schon langsam damit abgefunden, dass das eben nicht nur ein Spiel ist, sondern dass es eben auch eine Firma ist, die Geld verdienen möchte und dass das nicht mehr dieses geheime Spiel ist, wie wir es noch vor 10 Jahren hatten. Und deswegen gehe ich eigentlich relativ offen an die Sache ran und bin schon sehr gespannt, was uns da erwartet. Ich habe versucht, mich mit den Regeln vertraut zu machen. Da gibt es also eine offizielle Seite auf Groundspeak und dort sind eben auch die Teilnahmebedingungen dargelegt und die waren etwas kompliziert und wir beide haben uns das im Vorfeld vor dieser Aufnahme nochmal genau angeschaut, um daraus schlau zu werden. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich es richtig verstanden habe. Ist das richtig, dass jeder Teilnehmer von diesem Trackable Spiel ein Facebook-Account haben muss?
Also so wie wir das von draus gelesen hatten, musste man entweder einen Facebook-Account, einen Twitter oder einen Instagram-Account haben, kann auf einen von den drei Dingern sein Foto mit diesem Trackable irgendwie posten und er sollte den Hashtag dieses, ich weiß gar nicht, wie war der Home Geocaching oder irgendwie sowas machen. Und ich denke mal, dass GC sich dadurch nachher die Bilder rauszieht und irgendwo veröffentlicht zur Abstimmung, ne? Oder wie hast du das jetzt verstanden?
Ja, das ist eben die Frage. Also die Teilnahme ist ausschließlich von der Zeit vom 22.03. 16.30 Uhr bis einschließlich 2.07. 24 Uhr möglich. Also dieser Zeitraum ist schon mal vorgegeben und abgesteckt. Hier steht auch, wie gesagt, dass die ersten Trackables auf der Cebit ausgegeben wurden und auch aus diversen ausgewählten Döner-Events. Und dann steht unter Ablauf, die Gewinnspielteilnahme ist über Facebook, Instagram und Twitter möglich. Teilnehmer benötigen hierfür einen Account bei den jeweiligen sozialen Medien, der öffentlich sein sollte. Dann wird da erklärt, wie das Ganze aktiviert werden soll, dieser Trackable. Um am Gewinnspiel teilzunehmen, heißt es dann weiter, muss der Teilnehmer innerhalb des Aktionszeitraums ein Foto auf dem eigenen öffentlichen Profil posten und dieses mit dem Hashtag HomeGeocaching versehen. Zusätzlich kann eine kurze Information zu der Umgebung unter dem Bild sowie eine kleine Nachricht an Hannover abgegeben werden, zum Beispiel Hannover Messegelände. Auf dem Foto selbst muss das Home Trackable abgebildet sein. Ja, und dann winken da saubere Preise. Die Gewinnermittlung findet nämlich dann am 2.7. statt und da steht, nach Ende des Aktionszeitraums am 2.7.2017 werden unter den geposteten Fotos die 10 Bilder mit den meisten Likes ausgewählt. Und da bin ich nämlich darauf aufmerksam geworden, gibt es Likes nicht eigentlich nur auf Facebook?
Ja, du kannst auf Twitter ja auch die Herzen anklicken und du kannst auf Instagram die Herzen anklicken. Ist ja auch.
Aber wie wollen die das zusammenführen?
Ja, wie gesagt, die würden sich auf jeder Plattform über den Hashtag, wenn sie sich die Bilder ranholen und normalerweise sollst du dein Bild ja auch nur auf einem posten. Also wenn du deins jetzt nur bei Instagram machst, du sollst es ja nicht bei Instagram, Twitter und Facebook posten, sondern nur auf einen von den dreien, aber.
Ach, das hatte ich jetzt so nicht verstanden. Ich hatte sogar nur verstanden, dass ich es auf meinem Profil, also auf meinem Groundspeak-Profil hätte ich das jetzt gepostet, ehrlich gesagt. Also ich bin wirklich verwirrt und hoffe, dass, wenn wir daran teilnehmen können und eben diese Trackables zugeschickt bekommen, pünktlich hoffentlich noch zu unserem Event, dass wir da auch irgendwie noch eine Gebrauchsanweisung mitgeschickt bekommen, denn so ganz schlau werde ich aus der Beschreibung ehrlich gesagt nicht.
Aber auf deinem Groundspeak-Profil und dann, wie willst du da den Hashtag damit beibringen? In der Bildbeschreibung oder was?
Eben, das verstehe ich eben nicht.
Also ich glaube, wenn ich jetzt so ein Trackable habe, dann mache ich damit irgendwie ein Foto und stelle den einfach auf meinem Profil bei Instagram und mache dann diesen Hashtag halt Home Geocaching. Und bei Groundspeak sitzt irgendwann einer, wenn alle Bilder drin sind, und ruft diesen Hashtag bei Instagram auf, hier Home Geocaching, und stößt dann ja auf alle, die diesen Hashtag benutzt haben, und sucht die Bilder raus und sagt halt, ach Mensch, hier von Skala 25, das Bild hat 30 Likes, das von dem und dem hat 45. Und das Gleiche machen sie dann bei Twitter und Facebook. Denk, so stelle ich mir das vor, Will.
Ja, da haben sie aber einiges zu tun.
Ja, 75 Mitarbeiter, ne?
Na, ich glaube nicht, dass das Amerika wuppen muss. Das werden wahrscheinlich die Hannoveraner machen müssen.
Wahrscheinlich, ja. Ja. Wie ist immer eine andere Frage? Man konnte sich dann irgendwie als Dönerstag-Owner, konnte man sich irgendwie bewerben auf diese 20 oder wie kam die da drauf? Und gab es irgendwelche Kriterien oder war das Zufall? Oder?
Nein, ich glaube nicht. Also mein Herz allerliebster kam dann plötzlich zu mir und hat gesagt, oh, er hat das auch gelesen, er schreibt jetzt mal eine Mail hin an Glaube Geheimpunkt, hat er hingeschrieben und hat gesagt, dass wir ein Döner-Event veranstalten und wir gerne daran teilhaben möchten. Seitdem haben wir allerdings nichts mehr von ihm gehört, keine Mail bekommen, nichts. Das nächste, was wir dann eben gesehen haben, war eine Bookmarkliste, die es auf Groundspeak gibt, wo eben die teilnehmenden Döner-Tag-Events enthalten sind. Und da waren wir eben auch noch mit aufgeführt. Mehr wissen wir eigentlich noch nicht. Wir wissen nicht, wann das Zeug kommt. Wir wissen nicht, wie wir damit umgehen müssen. Und ob wir das vielleicht irgendwie ein bisschen attraktiver machen können. Weil ehrlich gesagt, ich bin mir nicht sicher, ob die Geocacher, die uns auf dem Event besuchen werden, so erpicht drauf sind, da so ein riesen Ding zu machen mit Facebook, Instagram und Twitter. Und deswegen hatten wir gedacht, dass wir das Ganze vielleicht in einem schönen Spiel, in einem schönen TV-Rennen oder so verpacken können. Und das müsste halt auch irgendwie geklärt werden, ob sowas überhaupt gewünscht ist von dieser Kampagne.
Ja, weil so wie ich heute in dieser Bookmarkliste überflogen habe, so hier oben in Schleswig-Holstein zum Beispiel, so am Meer, ne, gibt's nicht einen Dönerstag irgendwie, wo es diese Dinger gibt. Das ist alles, das Dicht ist ja, glaube ich, irgendwie 150 Kilometer Luftlinie. Das wird wahrscheinlich schon fast nach Hannover die Ecke sein. Das, okay. Aber das hätte man ja dann so ein bisschen aufteilen müssen, dass zumindest jedes Bundesland irgendwo, obwohl letztendlich ist es auch nachher, also fährt eh keiner mehr als 50 Kilometer für so ein Ding da, oder?
Ja, die Dinger werden ja wahrscheinlich schon, die werden ja im Umlauf gesetzt, die werden ja auf Tour geschickt. Also von dem her.
Ach, du meinst, wenn ich hier einen jetzt finde, eine Dose, mit dem kann ich auch noch ein Bild machen, nicht nur die den direkt bekommen haben.
Ich könnte mir vorstellen, dass du dann auch ein Foto machen kannst und das auch posten kannst und dann ebenfalls mit einem Hashtag versehen und dann, ich gehe davon aus, ganz schwer.
Und dann müsste ich ja auch die TB nochmal mit zu meinem Bild schreiben, damit man überhaupt weiß, welcher das ist. Wenn der gehört, der kriegt den Gewinn, oder? Ich glaube, wir haben hier so viele Fragen, Leute, wir machen hier mehr Fragen drauf, als dass wir den Hörern hier irgendwie Antworten geben, oder?
Ja, eigentlich schon. Sehr gut. Ja, aber es wirft auch so viele Fragen auf. Also ich bin aus dem, was da auf der Seite steht, ehrlich gesagt nicht, absolut nicht schlau geworden.
Ja. Sollen wir die Hörer noch mehr verwehren? Sollen wir weitermachen? Oder?
Ich bin jetzt gerade am überlegen, wie viele Döner-Events es auf in Deutschland gibt. Ich hatte es irgendwo gelesen. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das jetzt, habe ich das richtig gelesen, 4000 Events oder irgendwas?
Ich könnte mir das vorstellen. Es gibt hier wieder das bunte Bildchen und aufgrund der, also das Souvenir, und aufgrund dessen hauen die Dinger schon raus wie Pilze wieder aus dem Boden.
Ja, das kommt noch hinzu. Es gibt ja dieses Jahr ein Souvenir und da wird es einiges. Und was mich auch erstaunt hat, ich dachte ja wirklich, das wäre so eine typisch deutsche, beziehungsweise auch ins benachbarte Ausland, nach Holland oder Österreich und Schweiz und so, also die deutschsprachigen Länder, dass das so eine typische Sache für die deutschsprachigen Länder ist. Inzwischen, aufgrund des Souvenirs nehme ich mal an, gibt es nämlich auch, und da habe ich mal nachgeschaut, 241 Dönerstage in Amerika drüben.
Okay.
Also die haben sich dann auch schon damit angefreundet. Aber das Witzige war, ich habe da mal in dem einen oder anderen Listing nachgelesen und da gibt es eben keinen Döner, sondern was habe ich gelesen? Da gibt es Donuts und Coffee. anstelle des Döners.
Okay.
Und ich hatte irgendwie im Hinterkopf, dass ein Dönerstag auch wirklich ein Dönerstag sein muss und du eben nicht irgendein Event veranstalten darfst, was außer der Reihe ist und eben nicht den Dönerstag im Mittelpunkt stellt, weil sonst kriegst du dieses Souvenir gar nicht.
Ich hatte hier aber in Deutschland letztens auch, das habe ich ja bei Twitter oder irgendwie so, da ist einer geschickt, da machen irgendwelche einen Frühstücksbrunch oder irgendwie sowas und deklarieren den als Dönerstag. Also da waren auch noch Bilder im Listing von irgendwelchen belegten Brötchen drin oder irgendwie. Und da schrieb irgendeiner komische Döner, haben die da oder irgendwie sowas.
Ja.
Aber.
Ja, und ich hatte, wie gesagt, gelesen, dass es ein Souvenir nur für richtige Dönerstage gibt. Ja. Und wie wollen sie das überprüfen? Australien hatte auch irgendwas Zweistelliges, ich glaube auch um die 40 Events in der Richtung. Und da gab es eben auch nur Coffee und irgendwelche Cakes oder sowas. Also das hatte auch nichts mit Döner zu tun. Aber klar, wenn es dann ein Souvenir gibt, dann wollen die Amerikaner sich das natürlich dann auch holen.
Auch haben, ja, klar.
Ja.
Wow.
Ja, jetzt sind wir tatsächlich von diesem Gewinnspiel da abgeschweift. Vielleicht nochmal, um zurückzukommen. Es gibt wirklich auch ganz nette Gewinne. Platz 1 und 2 sind zum Beispiel eine 3-Tages-Reise für 2 Personen in Hannover, inklusive Tickets für den internationalen Feuerwerkswettbewerb. 2 Hotelübernachtungen, Stadtrundfahrt, ein Paket mit 5 Hannover Geocoins und weiteren Geschenken. Und Platz 3 bis 10 heißt es hier, gibt es jeweils ein Paket mit 5 Geocoins und anderen Hannover Geschenken. Also mitmachen würde sich durchaus lohnen und ja, dann schauen wir mal, wie unsere Gäste am Dönerstag dieses Spiel aufnehmen.
Ja.
Wie gesagt, wir wollen da uns irgendwas ein bisschen was einfallen lassen, vielleicht wirklich so ein Race veranstalten, damit es für uns auch interessant ist, weil sonst kann ich mich mit dem noch nicht so richtig anfreunden.
Ja. Für mich ist dieser Termin ja äußerst ungünstig. Ne? Ich hatte ja vor 2 Jahren, hatte ich in Rendsburg auch mal einen Dönerstag veranstaltet und wollte das eigentlich auch jedes Jahr machen. Und dann kam der Wohnwagen dazwischen irgendwie. Und dann, das ist ja immer das lange Wochenende über Ostern, ne? Wo du Donnerstagabend eigentlich losfährst und ja, von sofern wird es dieses Jahr auch wieder nichts im Dönerstag. Schade eigentlich, aber ja, ist so, ne? Muss man Prioritäten setzen.
Wir machen es auch schon seit ein paar Jahren, aber wir fahren dann halt am Freitag los, dann Freitag früh gleich. Und
ja, ich fahre mal gerne Donnerstagabend dann schon los, denn durch Hamburg durch und so, das ist hier oben immer so ein Special-Thema. Und gerade wo die A7 hier oben ist, dreispurig gebaut wird, ist ja da doch viel Verkehrschaos. Und dann auf dem Karfreitag oder so. Aber dadurch entgehen wir halt diese Dönerstage. Ich fand es immer ganz nett so ein bisschen, obwohl ich ja jetzt mittlerweile eh nur noch den vegetarischen nehmen würde. Aber ist ja egal, das geht ja auch um das Schnacken mit den Leuten und so weiter.
Ja, aber dort, wo du dann hinfährst, da könntest du ja dann einen Dönerstag besuchen gehen, wenn du das möchtest.
Ja, da ist sogar einer, aber da wir dann erst spät abends auch wieder zum Teil ankommen, so um 20, 21 Uhr, müsste man mal gucken, ob da noch irgendwas geht oder so. Oder. Aber wir werden uns da auch keinen Stress von machen, und das passt, dann passt das, und wenn nicht, dann...
Was, du willst doch unbedingt das Souvenir haben.
Ja. Panini-Bilder. Ich habe mal, ich sammle die.
Ja, genau. Oh, ich habe eine schöne Übersicht. Ach, das könnte ich jetzt noch, da war übrigens noch ein Kommentar von Pike bei uns.
Warte mal. Ja? Ich habe gestern übrigens gelesen, Panini-Bilder, wo ich das gerade sagte. Das WM-Heft 1970, vollständig, das ist für 12.000 Euro verkauft worden.
Oh.
Hammer, ne? Passt jetzt überhaupt nicht diesen Podcast, aber ich fand das trotzdem beachtlich. Also 12.000 Euro für so ein Fußballsammelheft.
Ja, warte mal, noch 45 Jahre, da kriegst du für dein Geocaching-Souvenir-Ding aus.
Ich warte noch 16 Jahre, weil ich habe das Mexiko 86-Heft auf dem Boden. Vollständig.
Okay. Ja, gut, dass ich dir kein Gehalt zahle für hier.
Ja.
Nee, nochmal zu den Souvenirs zurückzukommen. Der Pike hat uns nämlich auch noch einen Kommentar geschickt zur letzten Episode und da hat er uns eine schöne Liste gezeigt auf Project GC, wo man eine Liste von allen Souvenirs sich anzeigen lassen kann. Und das fand ich auch mal sehr spannend, wie viele es davon überhaupt gibt. Also eingeteilt in Länder, in Regionen, in Events. Und da werden wir auf jeden Fall in den Shownotes mal einen Link setzen, damit ihr euch das auch anschauen könnt. Ihr müsst euch allerdings dazu connecten. Also ihr müsst nicht diese Premium-Mitgliedschaft bei Project GC aktivieren und haben, sondern ihr müsstet euch nur mit Groundspeak connecten und dann könnt ihr dort auch drauf schauen. Das ist möglich. Und das fand ich mal ganz interessant, wie viel es davon gibt. Da nochmal Dankeschön an Pike, dass er mir das hat zukommen lassen. Fand ich sehr interessant. Und er schreibt auch noch, dass ein Beschiss, so wie wir ihn in der letzten Episode erwähnt haben, nicht möglich sei, weil nämlich schon einige Caches im Archiv gelandet seien und da könnte man dann eben nicht mehr nachlocken. Und das habe ich vorhin vor der Sendung noch kurz probiert. Ich habe also Lost in MV geschaut von 2014 und habe einfach mal einen Log geschrieben, um zu gucken, ob ich dann das Souvenir vielleicht doch kriegen würde. Wie gesagt, ich mache mir nichts aus Souvenirs, ich schaue da nie drauf. Mir ist das ehrlich gesagt völlig Wuppe, ob ich die Dinger habe oder nicht. Und habe dann aber gesehen, dass ich das Souvenir, also in der halben Stunde, wo ich das beobachtet habe, nicht gut geschrieben bekommen habe. Und ich glaube, das wird ja, glaube ich, gleich angezeigt.
Die hast du normalerweise, sie bekommst sie gleich, ja.
Ja, also das Event selber konnte ich noch locken, aber das Souvenir habe ich nicht mehr bekommen. Also scheint auch das zu stimmen, dass man da nicht bescheißen kann und sich diese ganzen Souvenirs, die es gibt, nach und nach.
Was hast du denn in den Log geschrieben? Was denken denn jetzt die Ona?
Das ist ein Mega gewesen, das wird niemanden interessieren.
Ja,
aber
die kriegen ja heute eigentlich noch ihre E-Mail, da würden sie sich wundern, irgendwie 3 Jahre später.
Ja, ich hab geschrieben, ich habe die Dose gefunden, hat sich ja ganz schön versteckt, schöne Grüße, und den Log habe ich dann wieder gelöscht und da
war die der Dose weg. Gefunden.
Ja, kann auch mal passieren, dass man aus Versehen eine falsche GC-Nummer eingibt. Du machst mir Spaß.
Oh, Daddy.
Ich verführe euch hier zu Verbrechen.
Da ist jetzt bestimmt irgendwie so eine WhatsApp-Gruppe vom ONA-Team und die sind jetzt ganz heiß am Schreiben und sagen, was ist das denn hier? Und guck mal, die hat schon so viel Funde, das kann nicht sein. Irgendwann zeigen sie mit dem Finger auf dich, pass auf.
Ja, ach Gott, das wollen sie machen. Ja, wie gesagt, das hat nicht funktioniert. Also scheint diese Bescheißerei doch nicht möglich zu sein. Ja, aber das macht doch gar nichts. So schön sind die Souvenirs nicht. Ja, ich glaube, das Thema haben wir, oder? Es sind viele, viele offene Fragen, viel zum Nachdenken und vielleicht habt ihr da draußen Lust, wieder viele Kommentare zu schreiben, dass ihr vielleicht ein paar Sachen mehr wisst als wir. Und wir hören uns dann auf jeden Fall nach dem 13. April wieder und dann können wir euch Näheres erzählen, wie das Ganze abgelaufen ist und ob wir unseren Spaß dran hatten. Ja. Machst du eine Frühjahrswartung bei deinen Caches?
Eine Frühjahrswartung? Nee, das mache ich nicht. Also ich mache wirklich nur, muss ich ja sagen, ich mache wirklich nur Wartung, wenn irgendwie im Log irgendwie steht hier, das Logbuch ist fast voll oder Logbuch ist nass oder wenn irgendeiner einen Hinweis drauf macht oder halt ein DNF kommt oder sowas. Aber beim ersten DNF, muss ich auch ehrlich sein, fahre ich auch noch nicht los. Es müssen schon 2 oder 3 sein, bevor ich dann sage, Mensch, da stimmt wirklich was nicht. Weil, ja, und habe da schon so einige Stories erlebt. Ich war auch schon mal lange krank geschrieben wegen so einer Wartung. Ja. Ja, das ist total eine bescheuerte Geschichte eigentlich. Ich habe hier bei uns im Dorf hier mein Shopping in Osterrinnfeld Cash irgendwie, das ist ein stinknormaler, ja, so ein einer meiner ersten Cash schon Abziel-Multi halt im Einkaufszentrum da und würde ich heutzutage auch nicht mehr legen, aber egal, der liegt da nun. Und die Dose ist einfach ein Paddling und die ist in Erdboden gedrückt, so ein bisschen in so einer Baumwurzel, so im Erdboden halt so reingedrückt. Naja, und dann kriegte ich halt einen Log-Eintrag da, hier Logbuch ist voll und ich habe diese rote Logbücher, weiß nicht, kennst du die mit dieser 4-Paddlinge? Mhm. Ja, genau. Mhm. Naja, und dann bin ich dann irgendwie abends im Dunkeln hingefahren, geregnet hat es, mit dem Auto hingefahren und dann, ja, den Paddling da aus dieser Wurzel da rausgezogen, aufgedreht und dann, ja, mache ich das rote Logbuch auf und nur eine Seite beschrieben. Die Rückseite war, es war noch nicht auf einem Zettel noch irgendwie die Rückseite beschrieben, weißt du? Die kann man ja beidseitig beschreiben, die Dinger. Mhm. Oh, dann war ich schon so bräsig da. Ich denke, weißt du was, jetzt regnet, also stehst du hier im Regen, weil wieder irgend so ein Ochse da wieder schreibt, Logbuch ist voll. Da ist das man gerade halb voll. Ja, das Logbuch wieder rein in den Paddling. Ja, und dann wollte ich die Dose mit dem Daumen so von oben wieder reindrücken im Bogen. Und auf einmal knickt mir der Daumen in der Mitte nach hinten weg. Weißt du, so richtig, Und dann hatte ich erstmal so ein totales komisches Gefühl im Daumen. Ich denke, was ist das denn jetzt? Ja, und dann wurde das auch gleich dick und dann kam ich nach Hause und dann Tanja sagte gleich, was hast du denn gemacht? Ich so, ich wollte den Paddling wieder in den Boden drücken, dann diese Wurzel rein und irgendwie ist der Daumen nach hinten weggeknickt. Ja, und dann hatte ich dann schönen Kapselriss, irgendwie 6 Wochen krank geschrieben gewesen. Richtig klasse. Und dann hatte ich auf der Arbeit dann mit dem Personalchef da, nicht, weil ich irgendwie Ärger kriegen sollte, sondern weil ich da halt im Betriebsrat bin und so weiter, habe ich halt mit ihm ein Gespräch gehabt und dann sagt er so, Mensch, Herr Pullmann, sind Sie wieder da? Und ja, ich sage, ja, ich bin wieder da. Sagt er, was haben Sie denn gemacht? Ich sag, ich kann das gar nicht erzählen. Ich sag, ich weiß nicht, kennen Sie dieses Geocaching? Und dann tat er schon so und dann habe ich ihm das dann erzählt. Und dann sagt er, nun sagen Sie nicht, das war noch ein D15. Ich sag, hä? Ich sag, ja, das war ein D15. Ich sag, woher kennen Sie das denn? Sagt er, ja, meine Kinder machen das auch mit dem Geocaching, sagt er. Und wenn wir irgendwo spazieren sind, man kann gar nicht so schnell gucken, da sind die zack irgendwo einen Baum hoch, sagt er. Und aber das war dann los, hier noch gemeinsam wieder drüber gelacht letztendlich. Aber sowas Bescheuertes, weiß ich auch nicht. Aber naja, so hatte ich halt wieder eine kleine Geschichte dazu, 6 Wochen krank geschrieben. Wegen einem halbvollen Logbuch, ja. Ja, da muss irgendwas schon vorher gewesen sein. Normal drückst du den Daumen in der Mitte nicht so nach hinten. Wie doll musst du da aufdrücken?
Das habe ich aber auch schon gehabt. Ich habe an meinem Fahrrad den Sitz verschoben und musste diese Klammer wieder zudrücken und habe das nur mit dem Daumen gemacht. Habe dann hinterher einen Anschiss kassiert, das macht man gefälligst mit dem Handballen, aber ich habe das mit dem Daumen gemacht und der war so fest, dass dann plötzlich der Daumen nach hinten weg war. Ja. Und da hatte ich das
gleich. Dann kennst du ja dieses schöne Gefühl.
Ja, und vor allem, das ging bestimmt ein halbes Jahr, hat das wehgetan.
Ja, bis das richtig schmerzfrei wieder war, das hat lange gedauert. Erstmal, bis du überhaupt wieder krumm gekriegt hast mit Krankengymnastik und alles, was dazugehört. Ne?
Ja, so schlimm war es Gott sei Dank bei mir nicht. Es war dann gleich wieder zurück, aber die Schmerzen, die habe ich schon länger gehabt. Und ich bin dann nicht zum Arzt gegangen, sondern dachte, es war halt ein bisschen, ja, verknackst halt, aber ist ja noch beweglich, geht schon. Ja, aber Gott sei Dank alles wieder in Ordnung. Es war nicht so schlimm wie bei dir.
So, und deswegen mache ich keine Wartung mehr. Nur noch in Notfällen. Und wenn beim 25. Log, bei roter Logbuch schon kommt, Logbuch ist voll, dann fahre ich auch nicht mehr los, weil ich weiß, es ist maximal halb voll. Ich habe jetzt die Seiten gezählt, also ich habe daraus gelernt.
Ja, so geht's uns auch. Ja, wir haben auch einen so einen Cache und wir fahren auch immer hin und merken dann, dass da ganz viele Plätze noch frei gewesen wären und ärgern uns auch darüber, das stimmt. Aber warum ich auf dieses Thema komme, weil es wie gesagt durch die Social Media gerade wieder gelaufen ist, man soll doch bitte wieder nach seinen Caches gucken, schauen, ob das Logbuch noch trocken ist, ob noch alles am Ort ist, nicht irgendwie abhanden gekommen ist durch Schnee oder sonst irgendwas. Und man soll doch ein bisschen darauf achten und mal eine Runde machen. Mhm. Aber ehrlich gesagt, wir machen es auch nicht. Wir warten auch eher, bis dann wieder eine Meldung kommt. Was ich heute gelesen habe, wir haben einen Cache in der Nähe an einer Straße liegen. Und da habe ich heute in der Zeitung gelesen, dass dort die Straße jetzt gemacht wird. Und da werden wir jetzt wohl bald hin müssen und die Dose mal in Sicherheit bringen. Nicht, dass da geteert wird und dann ist das Ding weg oder so. Etwas Ähnliches habe ich jetzt auch gerade erlebt. Wir haben, ich kann es erzählen, der Cache ist archiviert. Wir hatten einen Mystery mit einem Elektronik-Rätsel davor. Also man musste da so verschiedene Farbcodes, du kennst dich da sicherlich besser aus, von Widerständen musste man umrechnen.
Die kenne ich.
Denke ich mir. Und da hatten wir eben an einem Umschlag, wie heißt das, wo die Strom sich umgeleitet wird, an so ein Stromhäuschen, ja, an sowas. Da gab es noch eine Metalltür und da haben wir an der Metalltür eine Art Schild angebracht, das wirklich sehr, sehr echt aussah. Und hinter diesem Schild war dann eben das Logbuch angebracht. Und wir sind im Winter dort mal vorbeigefahren, weil wir die Mitteilung bekommen haben, dass die Dose weg sei. Und wir haben gedacht, ja, die werden sie halt nur wieder nicht gesehen haben, die kennen halt dieses Versteck nicht. Und die werden nach einem Nano gesucht haben oder nach einer Filmdose oder irgendwas und kennen eben das Versteck nicht. Und da sind wir hingekommen und dann war dieses Schild eben wirklich weg. Und wir haben dann im halben Meter Schnee noch ein bisschen gesucht, haben aber nichts gefunden. Und jetzt habe ich dieses Wochenende meine erste Geocaching-Tour wieder gemacht, meine Fahrradtour. Und bin dort auch wieder an diesem Häuschen vorbeigekommen und gucke ganz automatisch, weil wir das immer gemacht haben, zu dieser Tür hin und plötzlich ist der Cache wieder da. Also das muss irgendeiner wieder hingehängt haben, der da wohl Wartung macht, vielleicht irgendjemand vom Elektrizitätswerk oder so, der das schon kannte und wusste und eben dieses Schild gefunden hat, weil es hing auch wieder haargenau an der gleichen Stelle wie vorher. Und ich denke mal, dass sich da irgendein Muckel drum gekümmert hat. Der wusste ja jetzt auch nicht, dass der Cache inzwischen archiviert wurde und hat das einfach wieder an Ort und Stelle zurückgepinnt.
Ja, das ist aber eine schöne Geschichte. Hast du das dann gleich wieder abgenommen und mitgenommen, oder?
Ich habe es dann abgenommen und mitgenommen. Ich musste selber erstmal gucken, weil ich so irritiert war. Habe dann erstmal im Smartphone nachgeguckt, ob wir den wirklich archiviert haben oder ob ich jetzt irgendwie falsch liege. Und ja, doch, wir haben den archiviert. Ja, ist aber seltsam, wie kommt denn sowas zustande? Und dann habe ich den Mist natürlich eingesammelt und dann, ja, jetzt ist er wirklich weg.
Ja, siehst du.
Ja, aber sonst machen wir das eigentlich nicht. Nein, wir haben auch nicht mehr allzu viele Caches offen, aber die sind eigentlich recht robust und gut untergebracht. Und ich denke auch, so ein Winter, so ein längerer, der sollte da nicht allzu viele Probleme gemacht haben. Und wenn dann wirklich ein Log kommt, sind wir allerdings so, dass wir wirklich zeitnah losfahren. Also wir disablen ihn dann meistens und fahren innerhalb von einer Woche dann hin, wenn es sich irgendwie machen lässt. Und reparieren das dann normalerweise.
Das ist auch so ungefähr so mein Zeitfenster, wenn ich das mache. Was anderes wäre es, glaube ich, wenn ich jetzt irgendwie so eine, ich sag mal, so eine Trali-Runde mit 8, 10 Caches hätte oder so. Das kann sogar sein, dass ich da im Frühjahr wirklich einmal rumgehen würde, jeder einmal aufmachen, einmal gucken. Mhm. Aber so einzelne Dosen jetzt hinfahren, abfahren irgendwie.
Warum machst du da einen Unterschied?
Ja, weil das würde ich dann so ein bisschen mit so einer Spazierrunde verbinden und dann wirklich mal durchgucken. Und das sind ja auch Dosen, die meist viel öfter gefunden werden, so eine Runde, ne?
So. Ach so, okay.
Weil das ja doch, und wenn das merkst du ja, sobald einer irgendwo eine Runde legt, der hat ja viel mehr Durchlauf als ein einzelliegender Cache. Das
stimmt, ja.
Also wenn ich jetzt hier eine einzelne Tradidose bei uns in den Wald lege, da kommt am Anfang ein paar mehr, nachher kommt dann noch einer die Woche, wenn überhaupt, lege ich da 10 Stück im Kreis, dann habe ich da jeden Tag Logs, ne?
Okay. Das,
ja, ist so.
Okay. Jo. Das war, wie gesagt, die Frühjahrssache, die ich mal einfach anschneiden wollte. Ob ihr da draußen eine Frühjahrstour macht, ob ihr wirklich so zuverlässig seid oder was ihr da macht. Vielleicht wollt ihr uns auch da auf dieses Thema hinschreiben. Das würde uns freuen.
Jo, Kommentare sind immer schön, ne?
Genau. Ja, Marco, und jetzt hast du was ganz Tolles zu erzählen. Du warst nämlich unterwegs.
Ja, ich muss mein Skript erstmal eine Seite weiterblättern.
Jetzt wird's lang.
Nee, ich habe mir nur so ein paar kleine Fakten dazu diesen ganzen aufgeschrieben, weil das eigentlich letztendlich interessanter war als der Cache. Aber ja, wir hatten, wie gesagt, ein Lost Place Wochenende hatten wir ja gemacht. Ich hatte beim letzten Mal schon erzählt, dass wir die Wampenschleife eigentlich noch die letzte machen wollten, die offen waren. Und die wurden ja leider kurzfristig archiviert. Und ja, wir mussten uns ein bisschen nach Alternativen umgucken. Und wir hatten dann ja von der Mini Lancelot den Tipp gekriegt mit dem Schlüssel der Macht mit dem Cache, den wir dann auf dem Samstag gemacht haben. Ja, und Freitag sind wir dann angereist einfach. Wir hatten da, sind dann da irgendwie 3,5 Stunden hingefahren, sowas, haben auf der Hintour natürlich wieder, das ist schon so traditionsmäßig, unsere LPC-Tradition. Wir nehmen jede Parkplatzdose mit. Also das, es wird jeder Parkplatz wird angefahren, es wird die Dose geholt. Tanja sitzt schon hinten auf der Rückbank und die steigt doch gar nicht mehr mit aus. Die hasst diese Parkplatzdosen und wir drei, wir feiern die immer, weißt du. Das gibt doch nichts Schöneres als so eine nasse Filmdose da irgendwo zwischen Taschentüchern und so, weißt du. Das ist so.
Ja, du und die Parkplätze.
Da waren wir wieder bei meinem Parkplatz, ne? Also Parkplatzdosen müssen mit. Obwohl wir diesmal tatsächlich auch ein paar schöne gefunden hatten. Einmal hatte ich dir auch geschickt, da das Bild da mit diesem Insektenhotel da und einmal so ein LPC eigentlich. War ganz nette Dinge eigentlich. Also nicht nur diese komischen Dosen. Aber das gehört, wie gesagt, bei unseren Touren dazu. Also Autobahnen, zur Not fahren wir auch mal die A21, wenn wir eine A24 alles haben und trifft sich wieder irgendwo da. Und ja. Ja, und dann ging das eigentlich los. Wir hatten da so eine Hütte da in diesem Miroer Pferdchenpark, hieß, da hatten wir uns von hier aus gebucht, weil der halt dicht bei den Wampenschleifern war. Kam irgendwie 55 Euro die Nacht bis 6 Personen. Und wir waren 4 Personen. Und das ist ja eigentlich ein netter Preis. So 110 Euro für 4 Personen für 2 Nächte. Na, allerdings kam dann da Stromkosten noch mit Zustand da. Und da hatten wir am Anfang so gesagt, ja, Stromkosten, was soll das kosten? Lass ein 10er kosten oder was denn überhaupt, ne? Weil tagsüber sind wir eh nicht da und abends da ein bisschen Radio an oder was und jo. Naja, dann kamen wir da an, haben unsere Hütte gekriegt, den Schlüssel, auch alles top, kam da rein, schön mollig warm überall. Ja, und dann, ja, nichts weiter dabei gedacht. Und dann sollten wir den Stromzähler ablesen, haben wir den noch abgelesen, den Wert abgegeben bei der guten Frau da vorne in dieser Rezeption. Ja, und dann irgendwie so nach 1,5 Stunden oder sowas sagt Patrick, boah, ich werde mal auf den Zähler gucken. Und dann geht er los und guckt auf den Zähler und dann, boah, hatten wir in 1,5 Stunden, hatten wir schon 5,5 Kilowattstunden da durchgerattert.
Was?
Das waren schon 2,20 Euro. Wir dann schnell durchgerechnet so, nee Leute, das geht nicht, Alter, wenn wir so weitermachen, das sind 70 Euro hier am Wochenende. Und haben dann festgestellt, komplette Fußbodenheizung in der Bude, alles über Strom.
Ach nein.
Ein Wasserboiler, wo immer schön heißes Wasser vorgehalten wird, über Strom. und alles über Strom. Also die Bude hatte keinen Ölanschluss. Im Schlafzimmer standen irgendwelche Heizlüfter, im Badezimmer. Jedes Zimmer hatte so ein 2 kW Heizung drin stehen. Alles über Strom. Und dann so ein Ferienholzhaus. Und wenn das dann draußen ein bisschen kühler ist, ich meine, wir hatten Glück, das Wetter ging so einigermaßen. Aber da zählt ja auch nicht groß die Wärme. Also da bist du echt den ganzen Tag am Heizen. Also nee, Leute, das geht nicht. Wir können nicht hier 110 Euro für die Wohnung bezahlen und 70 für Strom. Naja, wir haben ja einen Kamin. Wir sind ja nicht blöd, ne? Dann fahren wir los, holen wir Holz. Ja, wir mussten eh noch so ein bisschen einkaufen, haben wir dann da Holz mitgenommen, so einen Sack, so eine Holzbriketts da irgendwie. Ja, der eine hat da auch noch da in dem Abstellkammer, wo der Zähler ist, so Grillanzünder brauchen wir nicht oder Feueranzünder, die liegen da liegt eine Packung. Ja gut, dann nehmen wir die nicht mit. Sind ja auch teuer, kosten aber sich 89 Cent so eine ganze Packung oder so, brauchen wir nicht, haben wir, ne? Naja, wir dann wieder zurück zur Bude gefahren, da schön Abendbrot gemacht und dann ja, lass mal den Kamin schon anschmeißen, wenn wir nachher wiederkommen, dass es schön warm ist, ja. Gesagt, getan. Holz da rein und dann, ja, die Grillanzünder wollte Patrick dann holen. Da stellt er schon mal fest, dass in dem großen Karton nur noch 2 Stück drin waren. Er meinte, das könnte schon eng werden, so einen Grill anzukriegen mit 2 so einen Grillanzündern. Kenne mich da nicht aus. Wir haben selber hier zu Hause keinen Kamin. Naja. Ja, dann kam das nächste, damit mal sag ich, wie Ralf durch die Wohnung guckte und sämtliche Schubladen aufzog und dann, ja, was ist denn los? Ja, hat einer von euch Feuer? Scheiße. Da fahren 4 Nichtraucher los, holen Holz, alles, ne, und haben kein Feuerzeug, hatten echt kein Feuerzeug. Ja, und was machen wir nun? Und dann waren die beiden Jungs sehr erfinderisch, wenn ich mich jetzt mal ganz gelassen aufs Sofa gesetzt habe und fing dann an, plötzlich mit den Grillanzündern zum Ofen in die Küche zu rennen. Dann haben sie den Backofen angemacht, dass die Heizspiralen glühten, versucht den Grillanzünder daran irgendwie anzumachen, der auch mit Strom lief natürlich, ja. Denn, aber die Grillanzünder, die fangen nicht an zu brennen. Die schmilzen dann irgendwie nur. Dann haben sie Pappe geholt. Dann saß sie immer lauf mit den Pappstücken mit, immer am Pusten, weil das noch glühte, weißt du. Und dann rein in den Kamin und das hat alles geglüht und wir kriegten keine Flamme dahin und das war echt der Hammer. Und nachher sagte es Patrick dann raus und dann hat er irgendwie da welche gefunden in dem Ferienpark, die irgendwie am Rauchen waren und die haben uns dann Feuer zurückgeliehen und Katastrophe, aber so ist das jedes Mal. Wenn wir irgendwie auf LPC-Touren sind, das ist jedes Mal das Gleiche. Wo wir letztes Jahr auf Rügen waren, war fast ähnlich. Da sind wir auch, ja, lass mal, bevor wir ins Haus fahren, wir können erst um 15 Uhr rein, lass mal gleich einkaufen. Ne? Ja, was essen wir denn heute Abend? Ja, Backofenpommes. Ja, wir nehmen 3 Sack Backofenpommes mit, für morgen früh Aufbackbrötchen, alles eingekauft und wir kommen dann in der Hütte. Was ist da gar nicht drin? Kein Backofen, genau. Also das läuft immer ganz gut bei uns so in diesen Touren, aber naja, so hat man immer ein bisschen Spaß und irgendwie kriegen wir das immerhin improvisiert, dass wir dann doch Pommes hatten und auch wenn die, ja, da war noch so ein Seminarraum in der Nähe, haben wir die da halt gemacht und naja, egal. So, nun schweife ich ja lange ab, die Leute wollen hier was vom Geocachen ein bisschen hören, ne? Na, auf jeden Fall haben wir den ersten Abend, haben wir dann so einen Nachtcache gemacht, der relativ in der Nähe war. Und zwar mit der GC58N70. Der heißt Harry Potter und der verdammte Würfel. Und der ist uns eigentlich nur aufgefallen über die Favoritenpunkte, weil er hatte schon relativ viele Favoritenpunkte. Und der war richtig gut. Also wir fanden ihn richtig klasse. Es war so ein gemischtes Teil. Es war ein Stück im Wald mit Reflektorstrecke, mit Quartz, die man irgendwo gefunden hat, ein bisschen UV. Und die letzten Stationen waren nachher in so einem LPC drin, also so einem Lost Place Gebäude. Das war irgendwie so ein altes Sportlerheim oder sowas, was noch richtig gut erhalten war. Also da steht doch ein Drucker drinne, da steht ein Kopierer drinne, da stehen noch Gläser, Tassen, alles. Also noch richtig gut erhalten. Nicht so eine abgerockte Bude da, sondern echt richtig gut erhalten. Und da waren dann die letzten 6-7 Stationen waren dann in diesem Gebäude und auch das Final, was ein echten Hammer-Final war. Also wirklich ein richtig guter Nachtcache, kann ich nur empfehlen. Also
brauchtest du zum Öffnen des Gebäudes irgendetwas oder war das offen gestanden?
Nee, also das Gebäude ist eigentlich zu. Mhm. Ich weiß noch nicht, wie weit ich jetzt hier spoilern darf, aber man findet mit UV halt draußen Hinweis an der Tür, dass man das da so eine Klappe, das ist so eine Tür, du kennst ja diese Türen, die sicherlich oben und unten so eine Scheibe drin haben, weißt du, wo in der Mitte noch so ein Querbalken ist. Mhm. Und die waren halt mit Holz verrammelt und das haben sie halt so umgebaut, dass man dieses untere Quadrat, dass man das Holz nach hinten drücken konnte, weißt du, dass man dann unten durch die Tür rein konnte, so halt, ne, das, also mehr wollen wir nicht spoilern, ne? Also man kommt da rein, zwar nicht der ganz legale Weg und man darf da auch nicht rein wahrscheinlich, aber das ist ja bei den meisten LPCs so. Ja, und das war echt total ein richtig gutes Ding. Also wir haben echt geschwärmt davon und ja. Und wie gesagt, das war auch die Mischung war auch gut, ne? Dass man erst ein bisschen draußen richtig so nachtcache-mäßig durch den Wald und so und dann nachher endet das Ganze da und ja, War echt gut. Und das Final hatte ich dir, glaube ich, auch das Video hatte ich euch, glaube ich, geschickt. Ne? Ich hatte geschaut, ob ich spoilern darf da.
Ja, aber ich habe es nicht angeschaut,
ach so,
weil ich vielleicht noch mal in die Nähe komme. Ich glaube aber, dass Mini Lancelot sich das angeschaut hat, aber
ja,
bin mir jetzt nicht sicher.
Ja, aber es war echt also eine schöne Bastelei und alles und richtig klasse. Und auch da drin die Station, alles, also echt, kann ich nur empfehlen. Wer da in der Nähe ist, da Miro, sollte den echt machen. Also dauert ungefähr 2 Stunden, dauert äußerst nicht zu aufwendig und echt gut gemacht, hat Spaß gemacht, ja. Naja, als wir den dann fertig hatten, sind wir wieder in unsere Bude da und ja, der Kamin hatte dann so ein bisschen, oder der Ofen hatte so ein bisschen Wärme erzeugt. Dann haben wir noch gemütlich ein Bierchen getrunken, den Abend ausklingen lassen, um dann gleich nächsten Morgen früh wieder durchzustarten. Und wir mussten ein bisschen fahren zum Schlüssel der Macht. Das waren irgendwie 80 Kilometer von dem Haus, weil, wie gesagt, wiederhole mich da, war nicht so geplant, dass wir so weit weg sollten, aber trotzdem war es halt ein guter Plan B. Ja, und dieser Schlüssel der Macht ist einigen, der hat den, ihr kann mal den GC-Code 4J2HY und der war damals schon mal als Stadt im Wald, weil daher kannte ich den Namen auch noch, diesen Geocache Stadt im Wald hatte ich schon öfter mal was von gehört. Und der wurde irgendwann archiviert und dann wurde er wohl neu aufgemacht als Schlüssel der Macht. Und das Ganze ist in dieser Location Kaserne Vogelsang heißt sie. Also wenn man irgendwie YouTube oder Wikipedia oder irgendwo Kaserne Vogelsang eingibt, findet man dann eine ganze Menge drüber. Dieses Vogelsand ist irgendwie so ein kleines Dorf, ist das halt, ist ein bisschen nordöstlich von Berlin, hat irgendwie knapp 100 Einwohner und eine Bahnstation, also da ist quasi nichts, das ist wirklich ein Minidorf. Aber dann im angrenzenden Wald, da findest du dann die Überreste von, na, damals soll eine völlig autarke Stadt gewesen sein, die finanziert und projektiert von der DDR war, mit Wohnhäusern, Hallen, Kinos, Kindergärten. Also ich habe danach gelesen, es sollen ursprünglich so an die 500 Gebäude gewesen sein in diesem Wald, die so ab 1952, 53 gebaut worden sind.
Aber da waren Russen
unter. Russen, genau. Oder? Da waren also bis zu 15.000 Leute haben, glaube ich, gelebt in dieser Stadt. Da waren halt die Soldaten mit ihren Angehörigen. Ja, und dieses Vogelsang war irgendwie eine der größten Sowjetgarnisonen außerhalb der Sowjetunion irgendwie. Und das war so eine Panzerdivision. Und 40 Jahre lang haben die da gelebt. Die sind also erst in Tüdelchen 1994 abgezogen. Das ist ja noch gar nicht so lange her, ne, wenn man sich das so überlegt. Und ja,
Wie lange hat die Tour gedauert? Weil ich kann mich daran erinnern, dass Stadt im Wald damals relativ lang.
Wir waren 8-9 Stunden unterwegs.
Auch noch so
lange? Ja, okay. Aber wir haben auch am Anfang, da komme ich dann nochmal zu so einem kleinen Fehler gemacht und ja. Ja, und da habe ich vielleicht, also man muss über diese Location, deswegen erzähle ich jetzt auch so ein bisschen viel drüber, so an Daten und sowas. Man muss sich einfach, bevor man diesen Cache macht, muss man sich einfach damit mal befassen, was war da, was finde ich davor, was hat da stattgefunden, weil das gehört irgendwie so ein bisschen zu, weil dieser Cache selber ist nachher nicht so das Highlight. Das Highlight ist eigentlich diese Location, ne? Das sind keine großen Bastelstationen da und so, wie man sie vielleicht von den Wampenschleifern oder ähnlichen kennt, sondern es sind eigentlich ja fast immer nur die letzten 3 Ziffern der Nord- und Ostkoordinate irgendwie finden. Und das war sogar so, dass irgendwie nachweislich da damals irgendwie 6 Atomraketen auf dem Gelände sogar stationiert waren, die irgendwie auf Frankreich, Großbritannien und die US-amerikanischen Raketenbasen der NATO und das NATO-Raketensystem Tor zielten. Also sogar Atomraketen hatten die da auf dem Gelände. Und 14 Quadratkilometer war das Gelände groß. Also das ist schon der Hammer, ne? Und diese Raketen hatten irgendwie da das 20-fache Sprengkraft der Hiroshima-Bombe. Also ist schon was los gewesen, ne? Aber die Gebäude sind, wie gesagt, die sind sehr, ja, sehr abgerockt. Also es ist viel nur noch Beton. Es ist wirklich alles raus. Die Russen sollen damals alles mitgenommen haben, was sie noch an Kabel, Kupfer und so weiter noch gebrauchen konnten. Aber es sind halt noch viele Wandmalereien oder irgendwelche Reliefs oder so sind noch zu finden. Also man sieht schon noch, dass da Russen gehaust haben, ne? Und der nordöstliche Teil zu Havel irgendwie wurde schon komplett abgerissen, die ganzen Gebäude. Und als wir da waren, war aktuell auch so Abschlussarbeiten in Gange da. Also die reißen ein ganzes Ende weg. Und irgendwann hat doch ein anderes Team, was wir da getroffen haben. Die hatten den Förster da getroffen in dem Gelände. Und er sagte, das wird jetzt wirklich so zeitnah Stück für Stück abgerissen. Also in 2 Jahren meint er, steht da kein Gebäude mehr. Dann ist alles weg. Ja, und der, wie gesagt, der Cache selber war jetzt, also die erste Station und die letzten beiden, die war ganz gut, aber alles zwischendrin war wirklich nur in den Gebäuden diese Endkoordinaten finden und das Highlight war halt die Location da drin. Und wir hatten am Anfang so ein bisschen holprigen Start hatten wir in das Ganze, da wir Also wir hatten vorher die Logs ein bisschen gelesen, die Vorlogs macht man ja meistens so, wenn man so größere LPC-Touren macht, dass man mal so ein bisschen Vorlogs guckt, was erwartet uns, kann man irgendwas raus erkennen, was man mithaben muss oder irgendwie sowas. Und ja, wir hatten gelesen, dass an Station 0 haben die alle so, oder viele bis zu 2 Stunden teilweise gebraucht und Telefonjoker und na, und wir sind da relativ reingekommen in das Gebäude, haben eigentlich gleich erkannt, was zu machen war, ein bisschen überlegt, wie was könnte das sein, und haben das dann auch relativ schnell hingekriegt. Hat irgendwie in einer halben Stunde hatten wir das gelöst, dann irgendwie waren dann da, haben den Hinweis zur nächsten Station gefunden. Ja, und waren dann irgendwie zu flüchtig, hatten uns irgendwie gefreut, weil wir hatten vorher schon Angst, so, oh, ätzend, erste Station ist schon 2 Stunden suchen, und die Zeit ist auch so ein bisschen, weil das wird ja auch relativ fix dunkel noch, so, wir waren jetzt hier Anfang März da, also du musst ja nachher 18 Uhr, 19 Uhr war das dunkel, ne, also du hattest ja auch nicht so viel Zeit. Naja, und dann waren wir dann so voller Euphorie und ja, gefunden und zack und Koordinaten für die nächste Station und weiter und so, und da haben vergessen, uns Hinweise aufzuschreiben und hat an der Station noch Hinweise gefunden. Mit den Hinweisen wusste man bei jeder anderen Station, was zu suchen war und wo vor allen Dingen. Und wenn du die nicht hast, dann suchst du einfach nur die Nadel im Heuhaufen. Weil wir hatten jetzt Koordinaten für ein anderes Gebäude, sind dahin gelatscht, standen in diesem Gebäude und wussten überhaupt nicht, was wir jetzt suchen. Was suchen wir jetzt? Suchen wir ein Paddling? Suchen wir eine Dose? Suchen wir irgendwas? Und wo suchen wir? Suchen wir im Vorraum? Suchen wir oben? Suchen wir unten? Suchen wir im Keller? Weißt du, wir standen da völlig, ja, haben dann da rumgesucht wie die Blöden, und dann ist ja ein Teil aufgefallen und wir dachten, das kann es eigentlich nur sein. Und dann, naja, wie das denn so ist, das erste Mal den Telefonjoker kontaktieren, ist ja doch so eine gewisse Hemmschwelle dann, ne? Weil man will es ja eigentlich ohne schaffen, und dann haben wir irgendwann gesagt, so komm Leute, ey, wir suchen hier die Nadel im Heuhaufen, ja. Das wird nichts. Wir wissen überhaupt nicht, was wir suchen und wie viel Zeit sollen wir verplempern, und naja. Na gut, dann haben wir den Telefonjoker dann gezogen, falls die gute Dame das an dieser Stelle hört, nochmal schönen Dank für deine Hilfe. Und die hatte Gott sei Dank noch den Zettel mit den ganzen Hinweisen, die wir für die ganzen Stationen brauchten, hat uns da per WhatsApp ein Foto von geschickt. Und dann, ja, dann war es auch plötzlich klar, denn dann wussten wir halt, an welchem Objekt wir suchen sollten, und wir wussten auch, was wir suchen. Das war dann für jede Station so. Dann kam es dann auch relativ gut durch. Aber ohne diese Hinweise hätten wir abbrechen können, das wäre nichts geworden. Also ja, und dann sind wir da halt von Station zu Station über das Gelände. Wir hatten abends irgendwie 16 Kilometer auf dem Tacho, alles auf diesem Gelände. Aber das hat sich total verlaufen, weil das war dann immer von einer Station zur anderen immer 500 Meter, dann rennst du im Gebäude rum, dann wieder 400 Meter, wieder im Gebäude rumlaufen und so weiter. Aber das war echt richtig gut, also echt.
Was war das für eine Terrainwartung? Musstest du irgendwie hoch oder klettern? Oder
ja, das war ein T4,5. Also da ist eine Station ist da, wo man mit Sicherung und so weiter doch relativ weit hoch muss. Also so 20, 25 Meter so ungefähr. Mhm. Und auf jeden Fall auch nur mit Sicherung zu empfehlen. Also das, ja. Und deswegen ist die T-Wertung auch so hoch. Alles andere war eigentlich gut, und man braucht nochmal eine Watthose mit, weil da so ein bisschen Keller überflutet war und so weiter, wo man rein musste und sowas. Also man muss doch schon ein bisschen schleppen. Also man braucht Leiter, braucht man, Watthose braucht man, ja, Klettersachen braucht man. Also man muss das schon, das den ganzen Tag halt mitschleppen. Gott sei Dank hatten wir den Hinweis, dass wir wussten, wenn wir die Leiter gebraucht haben, können wir sie zurück zum Auto bringen, weil wir brauchen sie nur einmal. Also den Hinweis hatten wir noch gekriegt, und das war dann ganz praktisch. Dann brauchst du zumindest die ganze Zeit mit der Leiter noch rumschleppen, ne? Mhm.
Habt ihr das von eurem TJ bekommen, diesen Hinweis,
ja, oder stand der irgendwo? Ich hatte im Vorfeld, da hatte ich da welche eingeschrieben, und aus dem Vorlogs hat er gesagt, Mensch, könnt ihr Telefonjoker sein, ich kenne keinen persönlich, da irgendwie, und ja, und hier und da. Und die sagte dann auch, ihr braucht eine Leiter, und gab uns dann auch den Hinweis und sagt so, aber als kleiner Tipp vorweg, wenn ihr die Leiter gebraucht habt, könnt ihr sie zurückbringen zum Auto. Und das fand ich eigentlich auch ganz nett, ja.
Ja, das ist wirklich.
Das ist nicht spoilern, das ist einfach nur nett, finde ich. Also, weil,
ne? Ja.
Ja. Ja, und dann waren wir noch am Vorfinal, da haben wir dann noch ein zweites Team gefunden, die waren eigentlich auch ganz nett, haben mit denen dann noch zusammen gesprochen, so ein bisschen, und dann im Final haben wir uns dann wieder getroffen, weil es gibt nur einen Schlüssel der Macht, und somit hat sich das einfach angeboten, das Final dann zusammen zu machen, und haben wir mit denen das Final dann zusammen gemacht, weil, wie gesagt, es gab nur einen Schlüssel halt, und es wäre nur ein Blödsinn, dann eine halbe Stunde zu warten, bis die fertig sind und so weiter. Dann haben wir gesagt, komm, machen wir das Final zusammen, haben wir denen dann noch ein Gruppenfoto gemacht. Dann hatten wir noch das Glück, dass die eine von denen ihren 4000. Pfund hatte. Die hat dann glatt noch ein Glas Sekt für alle ausgegeben. Haben wir noch ein schönes Glas Sekt getrunken. Ja, und dann war das auch ein anstrengender Tag, aber war echt richtig, richtig gut. Also kann ich jedem nur empfehlen, diesen. Und vor allem, wie gesagt, der Förster sagt, in 1-2 Jahren ist alles platt. Also wer den machen will, sollte wahrscheinlich dieses Jahr den noch machen, weil ich schätze mal, nächstes Jahr ist
er weg. Gibt es da einen Kalender für?
Nee. Gibt das keinen Kalender für, nee. Aber das Gelände ist auch so groß, Das verläuft sich total. Es sind auch mehrere Teams. Also wir haben zwei Teams haben wir getroffen. Ein anderes Team und das Team, mit dem wir das Final Team gemacht haben. Und dann rennen da aber noch jede Menge andere Leute rum, die einfach nur Fotos machen oder so, oder irgendwelche Russen, die halt ihren Kindern nochmal zeigen, wo sie damals stationiert waren. Das hörst du, wenn die so vorbeilaufen, nicht, was sie geredet haben, aber hat halt gehört, das sind Russen und so kleine Familien, die, ich kann mir vorstellen, dass die da hinfahren und sagen, Mensch, pass mal auf, und hier, damals, weißt du noch, damals das Kino hier und so, weißt du. Ja, warum nicht, ne? Ist ja bestimmt interessant, auch für die Kinder und so, wo Papa und Mama lange waren oder so. Ja, aber ich fand das echt, also wenn man das so sieht, ist echt schon beeindruckend, ne? Man sich überlegt, echt so eine ganze Stadt da, die da irgendwie im Wald versteckt ist irgendwie, und da war wirklich alles, ne? Vom, ja, Kino, Sporthallen und auch in den Sporthallen, selbst so Basketballkorb hängt da noch und so, also das war ganz cool eigentlich. Ja.
Cool.
Ah, ich mag diese LPC-Cache, ne? Da bin ich ja absoluter Fan von, also. Das ist immer wieder so ein Highlight im Jahr. Wir machen mal so ein bis zwei so eine Touren und ja, nur leider werden nachher die Ziele werden auch weniger. Ne? Wir haben jetzt noch einmal für Herbst noch mal so ganz grob schon mal so die Ecke Cottbus angepeilt. Da gibt es irgendwie so einen Backe-Backe-Kuchen und Kräuter, das irgendwas mit Kräutern noch so ein Cache, das wir die nochmal machen. Und diesen Oma Salu in Berlin irgendwie. Die drei haben wir eigentlich nochmal so auf dem Programm. Also, ja. Ja, hoffe, ich habe euch jetzt nicht gelangweilt mit dem ganzen Fakten über diese Stadt,
nein.
Aber wie gesagt, ich glaube, man muss auch echt wissen, was da los war. Weil ansonsten, wenn du jetzt nur den Cache selber betrachtest, ist der öde. Dann, weil, ja. Deswegen, ich fand das interessant, wenn man da wirklich auf dem Gelände rumrennt und denkt, so Mensch, und hier starten echt mal Atomraketen und du siehst diese Stahlplatten da, wo die Dinger stationiert waren und so, das ist schon beeindruckend, ne?
Ach so, du hast dich also im Vorfeld schon ein bisschen eingelesen, was denn da
ja, mal war. Ja, und, ja. Und das ja, genau.
Ah, ja, okay.
Und das war auch gut so eigentlich, dass man so, ich habe jetzt im Nachhinein noch mehr darüber gelesen, ne, weil ich das einfach echt, weil wenn man es denn gesehen hat, dann will man noch irgendwie noch mehr Infos haben, was war wirklich da los und so, ne.
Ja, ja, ja. Weil ich könnte mir vorstellen, gerade im Vorfeld, du liest zwar was, aber kannst es dir noch nicht richtig vorstellen und vielleicht auch nicht zuordnen, wenn du vor Ort bist.
Genau.
Aber im Nachgang das Ganze zu lesen und zu wissen, ah, das muss da und da gewesen sein. Ja, das ist nicht schlecht.
Genau. Wenn du dann weißt, dann in einem Bunker, wo du warst, und da waren so eine Stahlplatten, und du liest dir nachher irgendwo auf irgendeiner Seite da, die Stahlplatten sind noch da, wo die Atomraketen standen. Weißt du, dann weißt du so, Mensch, ich bin da vorbeigegangen, wo die Dinger da standen, so, ne? Ja.
Also, ich sicherlich auch ganz viele Fotos gemacht,
denke ich. Fotos haben wir ohne Ende gemacht, also wir haben, ja, ich weiß nicht, also, ja, kann ich jetzt keine Zahlen nennen, aber wir haben viele, viele Fotos gemacht, auf jeden Fall. Jeder hat Fotos gemacht, irgendwie, der mit war. Wir waren ja zu viert und ja, und da haben wir so eine Dropbox halt erstellt, jeder hat seine Bilder dort reingeschmissen. Und ich will da irgendwann nochmal so ein kleines Filmchen von machen, so als kleine Erinnerung halt, ne? Ja, schön. War ganz nett. Ja, und Sonntag sind wir da wieder zurückgefahren. Und haben natürlich auf der Rücktour die andere Seite der Autobahnparkplatzdosen auch noch mitgenommen, ne? Weil sonst vermisst Tanja, glaube ich, irgendwas, wenn wir nicht alle paar Kilometer anhalten.
Ne? Ein Landkreis mitgenommen.
Ja. Ja, also wie gesagt, die beiden kann ich wirklich empfehlen. Diesen Harry Potter und den Schlüssel der Macht. Wirklich tolle Caches. Also, hat sich gelohnt. Das war ein relativ kurzes Wochenende, wie gesagt, Freitag los und Sonntag wieder nach Hause. Aber die beiden schaffen wir gut rein. Der Samstag ist halt komplett weg für den Schlüssel, der macht. Und Freitagabend mit dem Nachtcash starten in so einem Wochenende ist ja auch ganz nett. Und vor allem hat man auch nicht so viel Stress. Ne? Man hat ja noch echt noch mal Zeit, abends mal gemütlich zusammenzusitzen, gemütlich was zu essen und so. Also gibt ja auch welche, die fahren dann los und dann haben die da fettes Programm und dann hast du fast keine Zeit mehr zum Essen oder mal zum Sitzen oder so. Und das ist dann auch nichts, ne?
Ja, ja. Schön, dass das jetzt noch geklappt hat, nachdem er ja leider die Wampe
nicht machen konnte. Ein bisschen ärgerlich, ja.
Dass es jetzt trotzdem so erfolgreich noch für euch war, das ist schön. Ja. Das freut mich.
Jo. Ja, haben das Beste draus gemacht. Vernünftigen Plan B. Ne?
Und auch noch rechtzeitig erkannt, dass ihr zu viel Strom verbraucht.
Ja, hör auf, echt.
Das hätte ja wirklich böse
ausgehen. Das wird böse ausgehen. Hätte Patrick nicht durch Zufall auf den Zähler geguckt, wird das so laufen lassen? Ja gut, ich meine letztendlich...
Ihr habt ja nochmal mit den Vermietern gesprochen, gesagt, dass das nicht die feine englische Art ist?
Nee, haben wir nicht, nee. Sie haben Sonntag einfach nur ausgecheckt, das ist jetzt auch so eine Rezeption, die vermarkten diesen ganzen Park, denke ich, da stehen bestimmt so 200 Ferienhäuser oder sowas. Die Privateigentümern gehören jedes einzelne Haus, aber diese Verwaltung vermietet die für die dann wieder, damit die halt nicht vor Ort sein müssen irgendwie und, ja. Und wir hatten den Kamin dann nicht sauber gemacht irgendwie und da wollte sie dann ursprünglich nur 6 Euro für haben, weil wir den nicht sauber gemacht hatten irgendwie und dann sagte sie dann auch, ach, lassen wir das, ich sage, dann ist gut und dann habe ich auch nichts mehr gesagt, wir waren dann haben wir dann 12 Euro für Strom bezahlt und dann war das okay. Aber halt, wie gesagt, ja, wenn alles über Strom, ne, Heizen, Wasser, Fußbodenheizung, da geht natürlich was weg, ne. Also, der Preis hört sich dann erstmal verlockend an, 55 Euro die Nacht. Na gut, ich meine, wenn du jetzt wirklich mit 6 Personen in der Hütte bist und 55 Euro die Nacht und jeder zahlt in einem Wochenende noch 15 Euro Strom oder was, dann ist das so, ne. Das, ja. Ja.
Schön.
Ja, war echt eine schöne Tour. Ja.
Tolle Geschichte. Ja.
Leider nichts von mir, aber das kommt irgendwann anders mal. Ne?
Ja, genau. Ja. Kommt schon wieder was Neues. Genau. Aber ich glaube, dann geht auch ein Gruß an Mini Lancelot, dass sie die euch
ja, mit dir ja, haben. War echt super, ja. Weil ich wäre da nicht drauf gekommen, wie gesagt. Ich kannte den noch unter Stadt im Wald, aber dass der neu aufgelegt ist, relativ, habe ich nicht gewusst. Also.
Nee, das hatte ich auch nicht mitbekommen.
Ja.
Und dass er vor allem noch so ausführlich ist, weil ich wusste, dass Stadt im Wald sehr, sehr lange dauert, aber dass ihr auch noch relativ lange unterwegs wart.
Der hat den,
gut, ihr hättet jetzt vielleicht noch anderthalb Stunden abkürzen können, wenn da euer Missgeschick
passiert. Ja, gut, dann wären wir vielleicht 7, 7,5 Stunden unterwegs gewesen, ja.
Ja, genau. Mhm.
Und er hat aber irgendwie die ersten, insgesamt sind das irgendwie 18 Stationen und die ersten 11 sind noch die von Stadt im Wald und den hat er erweitert, den Cache irgendwie stand da in diesem Anfangslisting, was wir da gefunden hatten. Okay. Und wir haben ein Team hier aus der Ecke, hier aus Nordhof, hier die Ecke da, also Plato, Marxen und Copy Freak heißen die drei, die waren jetzt 2 Wochen nach uns los, hatten mich gefragt, ob ich Telefonjoker sein kann und die hatten am Anfang die Hinweise gefunden, aber die hatten auch relativ viele Probleme, also wir haben mehrfach telefoniert, aber
okay.
Ja, na ist halt so, es war, findest du was normal, wenn das dann mal gar nicht läuft, in England kommt auch so ein bisschen leichter Frust dann auf und so, weißt du, und dann lief dann auch die Zeit weg, weil die wollten sogar noch weiter, weil die wollten nach Cottbus, die wollten mal schnell auf der Hintour den mal mitnehmen, weißt du, und dann sollst du noch 2 Stunden weiter Auto fahren und so und ja.
Ja, komisch, dass es dann trotzdem, trotz dieser tollen Location nicht egal ist, wenn man mit dem Cache nicht weiterkommt, gell? Also eigentlich müsste man doch sagen, okay, den Cache können wir jetzt nicht machen, das läuft hier nicht, wir kommen nicht weiter, na gut, shit happens, ist es halt egal, aber wir sind wenigstens hier und schauen uns das ganz mal an. Geht nicht, man ist trotzdem...
Man will den Cache haben. Wir hatten ja auch am Anfang, wo wir da gesucht hatten, an der zweiten Station dann irgendwie, wo bis wir diese Hinweise dann hatten, da, also Ralf und ich waren auch schon so weit zu sagen, weißt du was, ey komm, wir machen uns jetzt einen schönen Tag, wir haben Essen mit, wir haben Trinken mit, wir haben Fotoapparate mit, wir rennen jetzt herum, machen Bilder, das wird nichts. Wir können nicht an jeder Station hier 1,5 Stunden suchen, das schaffen wir nie. Ja, und weil gehen wir in ein Gebäude rein, was irgendwie da 3 Etagen hat, oben mit einem Holzdachboden und jede Etage hat, was ich seine 300 Quadratmeter. So, und such mal danach was, wo du nicht weißt, was du suchst. Mit UV, ohne UV, mit Taschenlampe, auf dem Fußboden, an der Decke, hinter der Tür, auf der Tür. Chancenlos, oder? Ja. Ja, und dann da ist auch ganz schnell der Frust dann da. Und dann, ja, wie gesagt, dann sind wir die Hemmschwelle übersprungen. Wir gesagt, komm, den brauchen wir halt einen Telefonjoker. Können wir nicht in den Loks protzen, dass wir keinen gebraucht haben, aber... Ist ja auch egal. Ich denke mal, bei so einem Caches, die meisten haben da irgendwie Telefonjoker 1, 2 Mal gezogen. Das ist halt so. Ist ja auch nichts Schlimmes letztendlich, ne? Das ist einfach nur, wie gesagt, das erste Mal ihn kontaktieren ist dann doch so ein bisschen so, wo man denkt so, gleich an, und dann gleich an am Anfang, ne? So, Naja.
Wir hatten mal etwas Ähnliches, das war allerdings mit Kalender und es war auch jemand vor Ort, der sich um das Gebäude noch gekümmert hat und es war also alles offiziell. Es war eine Wurstfabrik in Berlin und da war eben auch, den Cache gibt es inzwischen auch nicht mehr, da war dann auch der Hinweis, geh ein Stockwerk höher in den und den Raum und dann kamst du da hoch und dann war das eine riesige Halle. Und dann fangen wir an zu suchen, ja. Wo ist das? Ja,
genau.
Aber es waren wirklich raffinierte und schöne Verstecke und man musste sich wirklich alles, was darin noch enthalten war, in irgendeiner Form ganz genau anschauen und war sehr, sehr unterhaltsam. Und wir sind relativ gut auch durchgekommen. Und da habe ich mir auch gedacht, also wenn du dann von 10 Stationen plötzlich an der 8 nicht weiterkommst und dann frustriert bist, ist es vielleicht nicht so schlimm, weil eben das Gebäude so toll war. Ja. Aber ich weiß es nicht. Wir sind, wie gesagt, gut durchgekommen, anders den würde ich jetzt vielleicht auch noch jammern.
Cache, den du da gerade beschreibst, ist das der, wo man da Eintritt bezahlen musste, weil da auch so Fotosafaris gemacht werden und sowas?
Nee, Eintritt hat man nicht bezahlt. Nee, wir haben uns nur angemeldet und das war's. Wenn du jetzt die Toilette benutzt hättest oder die Getränke genommen hättest oder irgend sowas, dann hättest du wohl bezahlen müssen. Und ich bin mir nicht sicher, ob er einen Obolus erwartet hat in irgendeiner Form, aber es ist Geocaching und da dürfen sie ja kein Geld verlangen. Also von dem her war das nichts Offizielles.
Wenn ich sowas irgendwann gehört habe, dass in Berlin irgendwie so ein LPC war und da musstest du halt Eintritt bezahlen, weil die da halt auch Fotosafaris machen und sowas.
Das haben die dort auch gemacht und es wurde auch als Veranstaltungslocation für irgendwelche Partys und so genutzt, angeblich. Und es hieß, ja, es war dann auch irgendwie an dem Tag dürft ihr da nicht rein, weil Fotosession angemeldet ist. Ach so. Aber
das kann ja auch sein, dass man vielleicht als Geocacher umsonst rein darf, nur nicht halt als Fotogruppe oder so, ne?
Das könnte sein, dass das so geregelt war. Ja, daran kann ich mich leider nicht mehr erinnern. Nee.
Weil hin und wieder hast du das ja mal, dass du für einen Cache tatsächlich Eintritt bezahlen musst. Gibt's ja, ne?
Gibt es?
Ja, wir haben ja in Hamburg zum Beispiel, fällt mir jetzt ein, hier, da ist so ein Kirchturm. Der Cache heißt irgendwie 544 so, minus 2 oder sowas irgendwie. Ja. Und da musst du unten, ich meine, 3 € bezahlen, um zu Fuß hochzukommen. Und wenn du da kein Eintritt bezahlt hast, hast du auch keine Chance, da in den Cache zu kommen.
Da musst du mal einen Eintritt bezahlen beim wie heißt das, St. Peter?
Nee, der Cache heißt 544 minus 2. Weil da musst du irgendwie
in Hamburg?
Ja, da musst du irgendwie 544 Treppen hoch und 2 wieder runter und unter der Treppe ist der Cache dann irgendwie.
Ja, ich dachte, es wäre im St. Peter. In dem Turm hoch, in dem Kirchturm hoch. Aber ich wusste nicht, dass man da Eintritt bezahlt. Bin ich mir jetzt nicht sicher. 477 Stufen oder irgendwie sowas war doch. Ja, ich dachte schon, das wäre der. Aber ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, keine Ahnung. Ich finde das auch, wie gesagt, nicht schlimm. Also entweder ich zahle es und dann mache ich den, oder wenn ich weiß, ich möchte das nicht bezahlen, dann mache ich den Cache einfach nicht. Wenn das im Vorfeld feststeht und der Preis im Listing steht, habe ich damit kein Problem. Ja. Ich meine, Groundspeak hat damit ein Problem inzwischen, aber
ja. Im Listing steht das dick, fett und rot gedruckt extra. Der Zugang zum Cache ist nur eingeschränkt möglich. Montag bis Samstag 11 bis 17 Uhr und sonntags nach dem 10 Uhr Gottesdienst, ca. 11.30 Uhr bis 16 Uhr. Der letzte Turmaufstieg ist möglich, Montag bis Samstag 16.30 Uhr und sonntags 15.30 Uhr. Der Eintritt beträgt zurzeit 3 €. Es sind 544 Stufen zu bewältigen, beim Abstieg mit teilweise tiefem Blick nach unten. Bei hohen Außentemperaturen.
Ja, das wird ja schon sein, wo wir auch waren. Ja, ich hab schon. Aber der Aufstieg hat sich auch gelohnt bei uns.
Ja, also, das ist sensationell, ja.
Ja. Ja, schön. Prima. Dann bin ich gespannt, wann ihr die nächste Tour macht und was du dann davon berichten kannst.
Das wird irgendwann losgehen.
Schön. Ja, ich habe noch eine kleine Geschichte mitgebracht, die mir auch in den letzten 4 Wochen passiert ist. Ich habe auf Twitter einen Tweet gesehen, wo drin stand, dass
du hast auf Twitter einen Tweet gesehen?
Ja.
Klasse, Dotti. Was du so alles siehst bei Twitter. Mit offenen Augen durchs Leben.
Willst du mich ärgern?
Nein. Nicht, dass du mich jetzt falsch verstehst.
Da stand, wer hat dann irgendwas in der Art geschrieben, ich habe hier einen TW gefunden mit diesem Code und hat dann den Code abgebildet und finde den jetzt auf Groundspeak nicht. Was muss ich tun? Und da dachte ich mir, oha, bevor da der Shitstorm losgeht, dass er da einfach den Code so öffentlich teilt, schreibst du mal an und fragst mal, was denn das Problem ist. Und da hat er gesagt, ja, er weiß nicht, wo er auf Groundspeak diesen Code eingeben kann, damit er herausfindet, welcher TB das ist. Und da habe ich ihm dann den Weg gewiesen, habe ihm einen Link geschickt, wo er das dann eingeben kann, und dann ist er auch fündig geworden. Wobei ich ihn dann gebeten habe, doch den Tweet wieder zu löschen wegen dem Code, weil das sicherlich nicht so gedacht ist, dass der Code über Twitter oder Facebook oder wie die Seiten alle heißen, verteilt wird. Und er meinte dann, dass er diesen Code auf einem Auto gesehen hätte, hinten drauf, und dass das ja sicherlich öffentlich sei und man könnte doch sowas dann auch öffentlich machen. Und da habe ich gesagt, naja, es ist jetzt sicherlich kein Beinbruch, aber gedacht ist es dafür nicht. Also es ist eigentlich gedacht, jemand sieht das Auto und tut ihn eben dann discovern, aber es ist nicht dafür da, auf Twitter zu posten. Und deswegen dachte ich, bringe ich die Geschichte mal mit und frag mal, was du davon hältst.
Ja, das ist natürlich nicht so gedacht. Also ich möchte auch nicht, dass meine TB-Codes irgendwie bei Twitter irgendwie vertweetet werden. Und ich habe das von mir, ein TB ist von mir auch auf irgendeiner Liste, die irgendwie durch ganz Deutschland geht und auf jedem Mega ausliegt oder irgendwie sowas, weil ich kriege da teilweise Logs da, diese Will-Attends-Logs. Ich habe mittlerweile in meinem Ordner, in meinem Postfach schon Ordner gemacht, der einfach hier TB-Logs heißt, und da habe ich einen Filter drin, die gehen automatisch da rein, also ich lese die teilweise schon gar nicht mehr. Eigentlich traurig, aber wahr, aber wenn deine TBs echt auf irgendeiner Liste stehen und dir locken irgendwelche Leute immer nur hier und da gesehen und du denkst immer nur so, das kann gar nicht sein, der war gar nicht da, wie willst du den da gesehen haben? Dann ist der Spaß dann nachher auch irgendwie raus, ne? Und so ein paar andere habe ich, die noch wirklich reisen, und das finde ich dann noch interessant, aber diese reinen Dinger, die dann nachher auf irgendwelchen Listen sind, die sind verbrannt eigentlich, ne? Da ist ja nur noch jeder 10. Lock noch ein echter, wenn überhaupt.
Ja, das ist eben das, was ein bisschen eine Schwierigkeit darstellt. Ja, wenn jetzt über Twitter das mehrere lesen, ich meine, das verschwindet im Nirvana, 3 Stunden später ist dieser Tweet weg und dann interessiert es keinen mehr. Aber trotzdem, fand es schon ein bisschen seltsam und habe dann gesagt, nee, lass das lieber mal, das kommt vielleicht nicht so gut an.
Es gibt ja bei Facebook auch so eine Seite, ich weiß gar nicht, wie heißt die, Discover List oder irgendwie sowas. Da stellen die Leute ihre Dinger da rein und dann können die gelockt werden. Pff.
Ja, sie selber ihre Dinger rein, oder?
Ich glaube, die können selber da reinstellen, ja. Das ist wie so ein Profil. Du kannst halt, wenn du jetzt ein Facebook-Profil hast, kann ich auch auf deinen, wie heißt das da bei Facebook, auf dein Profil, auf deine Pinnwand posten. Mhm. Pinnwand, genau. Mhm. So, dann stelle ich halt mein TB auf die Pinnwand da und dann, ja, dann können alle das sehen, dann können die alle locken und dann kann ich mich dann streuen. Also. Mhm.
Ja, okay, das ist eine Sache, das ist deine Sache. Ja. Aber wenn dann natürlich irgendwelche Listen auftauchen und die werden feuchtfröhlich durchgelockt, ist das natürlich ärgerlich.
Ja.
Also, wenn ich mal irgendwo ein Auto vor uns fahren sehe und da ist ein TB-Code drauf und dann fahren wir mal ein bisschen näher und wenn ich dann die Ziffern lesen kann und dann locke ich da mal ein und irgendwie schreibe, das auf der A7 vor uns gesehen und mal kurz reingewunken oder so, also das machen wir dann auch mal. Aber wenn da irgendwelche Autos auf dem Mega stehen oder so, dann gehe ich nicht den Parkplatz ab und lock da irgendwelche Sachen. Also das ist dann, das ist dann unüblich. Ja.
Aber
ich habe jetzt auch diesen Code nicht irgendwie discovered und gesehen bei Twitter.
Hast du nicht retweetet?
Das hätte ich vielleicht auch machen können, ja, mit meinen paar Follower. Aber nee, das war gut.
Das hatten wir
ja, so ist das passiert.
Auch, wo wir hier wir haben das Final bei dem Stadt im Walzer jetzt schon Schlüssel gemacht, haben wir zusammen mit einem anderen Team noch gemacht da. Und da war auch ein Paar bei, die sind irgendwie dabei, die wollen irgendwie eine Challenge machen, finde mindestens 3333 TPs oder irgendwie sowas. Und da ist so ein dickes, fettes Logboot. Und ich meine, da hat er schon über 600 Favos irgendwie, oder da sind schon ein paar Einträge drin. Und dann fangen die an, von vorne dieses Logbuch durchzublättern und fotografieren. Das gibt ja diese TB-Stempel, weißt du? Und fangen an, die da zu fotografieren und zu machen und zu tun. Und ich dachte, okay, Leute, ihr blättert jetzt hier nicht eine Viertelstunde das Logbuch durch, um euch irgendwie an TB-Nummern zu kommen. Und dann sagte sie halt irgendwie, wir müssen das einmal kurz durchgucken und abfotografieren. Wir haben hier bei uns eine 3333 TB-Challenge-Cache. Ja, ne? Naja, wenn ihr es braucht. Dann man zu.
Deswegen mochte ich die Challenge Caches nicht.
Das, ja.
Naja. Ja, es ist schon ganz viel Zeit jetzt ins Land gegangen. Sollen wir das nächste Thema noch kurz anschneiden?
Ja, klar.
Oder? Ja, machen wir noch.
Uns gibt es ja nur einmal im Monat, dann können wir auch mal ein bisschen.
Nur einmal im Monat? Achso, uns gibt es nur einmal im Monat. Ich dachte, das Geocaching-Quiz gibt es jetzt jeden Monat.
Nein. Ich meinte, sonst vorher waren es jetzt zweimal im Monat, jetzt nur einmal im Monat und dann können wir auch ruhig ein bisschen
länger quatschen, genau. Auch über Newsletter erfahren, über Groundspeak erfahren. Es wurde ein Geocaching-Quiz gestellt und daran konnte man teilnehmen. Und du hast dir die Fragen auch notiert und auch mitgemacht. Wie viele Fragen hast du denn richtig beantwortet von denen?
Also bei mir.
8, glaube ich.
Beim also 6. 8 Fragen sind das. Und beim ersten Durchgang hatte ich 4 richtig. Mittlerweile kann ich alle 8.
Ach was, welche
Ja, aber da sind ja auch so ein paar Sachen bei. Ich blätter in meinem Skript auf Seite 3. Ja, also wie viele aktive Geocaches sind zurzeit in Deutschland versteckt zum Beispiel? Da kann man ja fast nur raten, weil da stehen in Zahlen irgendwie so 279.256, 369.820 oder 355.098. Ich meine, das kann man nicht so richtig wissen, oder?
Das habe ich durch Zufall, das waren diese 369.770. Oh, hey, hallo.
Ich habe natürlich auch den mit den meisten genommen und hatte damit meinen ersten Punkt. Weil ich weiß ja, von wem das Quiz kommt.
Ach so, ja?
Ja, ja. Ja, die wollen natürlich Werbung machen, dass viele Caches in Deutschland liegen, ne?
Ja, das stimmt, richtig. Das muss ja gepusht werden, genau.
Ja. Ich weiß gar nicht, wollten wir die Frage jetzt alle durchgehen, ne, oder?
Ich fand es nur interessant, weil ich doch ein paar nicht gewusst habe. Zum Beispiel war ja da die Frage, Warte mal, wie lautet denn das mit den meisten Geocaching-Events auf der Welt, ob es die in Deutschland gibt oder der prozentual höchste Anzahl an
T5-Caches auf der Welt? Deutschland ist das Land mit A, der prozentualen höchsten Anzahl der D5-T5-Caches auf der Welt, B, den meisten Geocache-Events auf der Welt oder C, den am höchsten gelegenen Geocache auf der Welt. Ich meine, wir haben hier einen, ne? 97,7 Meter. 97 Meter,
ja, das könnte natürlich der höchste gewesen sein, ja. Also da bin ich sofort davon ausgegangen, dass das nicht stimmen kann. Aber ich kann schon mal sagen, dass ich die Frage falsch beantwortet habe.
Ich
auch,
ich hatte B genommen. Ich dachte, wir sind hier die Event-Geier hier in Deutschland. Aber
genau. Ich habe auch wirklich gedacht, so viele Events wie bei uns ständig aus dem Boden schießen, das können nur die Deutschen sein, die so.
Aber sind wir scheinbar nicht. Da gibt es England, die machen mehr.
Richtig. Das hätte mich allerdings interessiert, welches Land das ist.
Aber was hier ist.
Dass wir wirklich so viele D5, T5 Caches haben sollen, das hat mich wirklich erstaunt. Es gibt zurzeit 1063 D5, T5 Geocaches in Deutschland.
Ui, das ist eine Menge, ja.
1063 und damit die meisten auf der ganzen Welt.
Okay.
Ja, es war eine interessante Umfrage und wer das vielleicht noch in seiner E-Mail hat oder das noch beantworten möchte, der soll das tun. Es ist wirklich sehr interessant gewesen. Und
ich meine auch die.
Ja, was?
Das eine mit den Favoritenpunkten, das fand ich auch. Also die Frage ist ja, welche Antwort stimmt in Bezug auf das Thema Favoritenpunkt in Deutschland? A, die beiden Cache-Owner mit den meisten Favoritenpunkten auf der Welt leben beide in Deutschland. Und 9 der 10 Geocaches mit den meisten Favoritenpunkten der Welt befinden sich in Deutschland. Und C, beide Antworten stimmen. Also da finde ich auch, also mit den Favoritenpunkten steht Deutschland gut da, oder?
Da habe ich jetzt nicht mehr im Kopf, was da die richtige Antwort war.
Beide Antworten stimmen, ja.
Okay.
Ah, oh, da die wir spoilern hier viel zu viel. Wir kriegen bestimmt Mecker. Ja. Ich glaube, da kommt der mahnende Finger.
Ah, und dann geht's wieder los. Oh nein.
Und was ich auch wusste, wo fand das weltweit erste Giga-Event statt? Aber das wusstest du bestimmt auch, ne?
Ja, gut. Das wusste ich auch, weil ich auf dem auch Marathon, ja. Richtig. Und es gibt ja sowieso nur Gigas in Deutschland.
Ja?
Ja, es gab noch nirgendwo anders einen Giga.
Vielleicht sollten wir mal einen Quiz machen. So eine Frage. Weißt du, da wäre ich jetzt drauf reingefallen, wenn du gesagt hättest.
Hallo, wir stellen hier mal Fragen und wissen die Antworten selber nicht. Also, das ist.
Ja. Können wir nicht machen. Wir berichten auch über irgendwelche Trackable-Aktionen und wissen selber nicht, wie es geht.
Deswegen, das war gerade meine Antwort.
Ach so.
Genau.
Ja.
Aber so ist das.
Aber durch die Recherche haben wir schon ein bisschen was gelernt, ne? Also.
Genau. Gut, ja, dann würde ich sagen, das war's. Du hast noch einen Cache-Tipp oder war der schon in deiner Lost Place Tour enthalten?
Nö, ich habe noch einen extra, ja. Moment.
Na schön, dann mach doch den bitte mal. Wie ich ja vorhin ganz am Anfang erzählt habe, ich bin nicht zum Cachen gekommen und deswegen kann ich leider dazu dieses Mal nichts beitragen. Deswegen überlasse ich dir die Bühne jetzt. Erzähl mal, was gibt es?
Ja, also ich habe das jetzt so ein bisschen anders als Dottie. Dottie sagt immer, sie macht immer Tipps aus den aktuellen Caches, die sie macht, weil sie dann auch weiß, dass sie halt noch gut sind, dass sie noch in Ordnung sind, gut gepflegt sind und noch vor Ort sind und so weiter. Mhm. So, und ich habe jetzt immer so überlegt, so Mensch, so in der Gegend, welcher Cache hat dir denn so gut gefallen? Und dann fallen mir halt auch mal Sachen ein, die schon ein Jahr her sind oder eineinhalb oder irgendwie sowas. Und so war bisher meine Cache-Tabs immer so. Ich meine, das kann ja jeder machen, wie er will letztendlich. Und ich weiß bei dem Cache, weil ich auch noch letztens Listchen geguckt hatte, der ist noch in Ordnung und der ist klasse und der funktioniert auch noch. Und das ist hier die GC3Z5QR. Und der Cache heißt Wer wird Millionär? Es ist ein D5, glaube ich sogar. Man sollte ein Smartphone mit haben und eine funktionierende Internetverbindung, weil das könnte sonst tatsächlich schwierig werden. Aber das Ding ist,
wo ist der?
Der ist hier bei Kiel, bei Kiel in der Nähe.
Hab ich.
Jetzt ist Schluss. Ich mache auch keine Cash-Tipps mehr. So, Feierabend. Das kann nicht sein.
Doch. Ich erzähle da hinterher, was das war.
So. Du wohnst fast 1000 Kilometer weg und jeden Cache-Tipp, den ich habe, kommt immer von dir. Habe ich gemacht. Das kann doch nicht sein.
Ja, doch, der war cool.
Ja, der war richtig cool. Deswegen war das ja jetzt auch mein Cache-Tipp.
Du musst ein bisschen Zeit mitbringen, aber du kriegst einen schönen Sitzplatz, setz dich da hin.
Das ist perfekt, ja. Ja. Bin jetzt ein bisschen, fehlen die Worte.
Naja, dann erzähl mal weiter. Was findet man dann?
Ja, da will ich gar nicht so viel mehr zu erzählen, weil da kann man ja schnell mit durch einen Spoiler viel verraten, oder?
Ja, das stimmt. Vor allem, weil der Titel ja schon sehr viel sagt
und dann,
man ja vor Ort dann wirklich rätseln muss in der Richtung.
Also ja, also wir haben Smartphone, gibt es auch mit Internetverbindung. Also
ich glaube auch bei einer Frage.
Ja.
Aber wirklich sensationell gemacht, was er da wieder in den Wald gestellt hat. Und also ihr findet da keine 0815-Dose, Tupperdose, wo irgendein Zettel drin ist mit irgendwelchen Fragen. Das ist schon raffiniert gemacht und die Favoritenpunkte sind garantiert berechtigt bei diesem Cache und unbedingt machen, wenn ihr dort mal in der Nähe seid.
Ja.
Da lohnt sich auch die Anfahrt von 1000 Kilometer. Genau.
Das ist so. Naja, 1000 Kilometer Anfahrt, aber wenn man hier so, ich sag mal, so im Umkreis von Kiel ist, ein paar Kilometer, aber lohnt sich wirklich dann zu fahren, also das ist schon ein feines Ding.
Ja, oder man macht so wie wir es machen, wir schauen schon mal, wo gibt's denn schöne Caches, oder wenn wir mal irgendwo einen Cache-Tipp hören und wir planen unseren Urlaub, dann kommt es bei uns auch in Frage, dass wir sagen, oh komm, lass uns doch mal nach Wachtendunk fahren und die Hotbina-Caches machen oder irgend sowas, das machen wir dann schon und dann bleiben eben solche Erinnerungen hängen und das ist halt das Schöne.
Ja.
Und damit mache ich die sprachlos.
Ja, wirklich. Die Crazy Big Box Challenge, da kennt sie. Wer wird Millionär, kennt sie.
Ja, gut.
Ja.
Also, unbedingt machen, Markus Cash-Tipp.
Das war der
Markus
Cash-Tipp. Ja. Ja, dann kommen wir auch schon langsam wieder dem Ende zugange hier, ne?
Ja, ist eine lange Episode geworden, aber wie du vorhin gesagt hast, wir kommen nur noch einmal im Monat und dann geht das schon.
Ja.
Gut, dann würde ich sagen, wir treffen uns dann nächsten Monat wieder und schauen, dass wir wieder am 1. Mai eine neue Folge online stellen. Ja. Herzlichen Dank für eure Kommentare nochmal und gerne weiter so. Wir freuen uns drüber.
Ja, nächstes Mal kann ich wahrscheinlich auch noch wieder ein bisschen was berichten, weil wir fahren über Ostern noch ein bisschen weg und da werde ich auch wieder ein bisschen cachen, denke ich mal. Wir wollen ein bisschen wandern und dann können wir da ein bisschen auch das ein oder andere nochmal erzählen. Aber es ist wieder nicht am Meer, es wird mehr so Mitteldeutschland-Ruhrgebiet werden, aber...
Ah, auch nicht schlecht.
Und da ist auch ein Nachtcache, der hat irgendwie 2300 Favos oder sowas, der reizt mich auch schon so ein bisschen, aber wir haben Kind und Hund mit und so, ich muss mir nochmal genau angucken, was da möglich ist, also ich will auch nicht durch irgendwelche Gebäude mit Löcher in der Decke abends mit Kind und Hund rumrennen im Dunkeln, das, da muss man so ein bisschen die Vernunft walten lassen, ne?
Ja, auf jeden Fall. Ja, und wir werden unser Döner-Event veranstalten, da freue ich mich auch schon riesig drauf und dann werden wir dann beim nächsten Podcast auch wieder was berichten können.
Jo.
Gut, dann würde ich sagen, wir verabschieden uns und wünschen euch eine schöne Zeit und geht raus zum Cachen und ich gelobe Besserung, dass ich das jetzt auch wieder machen werde.
Ja. Dann bis zum nächsten Mal.
Gut, servus.
Tschüss.